Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und noch bin ich nur zu zweit, beziehungsweise wir. Und zwar begrüße ich an meiner Seite Christian Nimmervoll, den Chefredakteur unseres Partners und Präsentator aller Motorsportformate hier auf meinsportradio.de von motorsporttotal.com beziehungsweise formel1.de. Hallo Christian.
Hallo Kevin. Ich mache es mir schon ein bisschen gemütlich, weil heute haben wir Überlänge.
Genau, heute, du hast es schon gesagt, das Rennen in Baku hat so viel Stoff geliefert, so viel Diskussionsbedarf ausgelöst, dass wir die Anfrage bekommen haben von euch da draußen, wir wollen 2 Stunden Starting Grid. Und was bekommt ihr? 2 Stunden Starting Grid. Christian, man muss auch mal dem Volk geben, was es will, ne?
Ja, ich hoffe nur, dass nicht beim nächsten Mal dann 4 oder 5 Stunden gefordert werden, weil dann wird es irgendwann schwierig.
Genau, aber zwei kriegen wir gerade so eben hin. Ich glaube, dieses Rennen hat wirklich so viel geboten. Daniel Ricciardo gewinnt das Rennen. Lance Stroll kommt als jüngster Podiumsplatzierter in seiner Rookie-Saison auf Platz 3. Valtteri Bottas überholt Stroll in einem Fotofinish. Hamilton und Vettel krachen miteinander zusammen. Die Force Indias haben Probleme miteinander. Die Saubers fahren sich auch fast in die Karre. Und Fernando Alonso hat Punkte gemacht. Klar, Honda hat die ersten Punkte in dieser Saison. Also in diesem Rennen war echt alles dabei, ne?
Ja, aber echt, das kann man wohl sagen. Es ging so weit, wir hatten so viele Zwischenfälle. Normalerweise bei uns im Redaktionsbetrieb ist es so, dass wir relativ easy die 2, 3 großen Geschichten erstmal verarzten. Diesmal wussten wir einfach nicht, wo wir anfangen sollen, weil da ist echt so viel passiert und so viel voneinander unabhängige Geschichten gewesen, grandiose Stories passiert. Lance Stroll, du hast es gerade angesprochen, also da war wirklich richtig viel zu berichten und aufzuarbeiten.
Ja, wir werden das Ganze auch mit einem ehemaligen Formel-1-Fahrer besprechen können, denn im 2. und 3. Segment hier bei Starting Grid diese Woche, da ist dann Ole Waschkau auch dabei, ja, der wird gleich dazu stoßen. Und Christian Klien, der war ja bereits schon mal in der Sendung bei uns vertreten, ehemaliger Formel-1-Fahrer, der da, glaube ich, seine ganz eigene Sicht auf die Dinge hat. Aber Christian, vorab einfach mal, wollen wir die Chance mal nutzen, wo wir gerade mal so ein bisschen hier zu zweit rumsitzen, dass du mal ein bisschen erzählst, was ihr bei motorsporttotal.com bzw. formel1.de so macht, denn gerade für Formel-1-Fans habt ihr natürlich sehr viel im Angebot, ne?
Du meinst jetzt von den redaktionellen Abläufen her,
ja,
oder?
Ja, ganz genau, was man bei euch alles kriegen kann, ja, wenn jemand diese Seiten noch nicht kennen sollte, also wo ich jetzt nicht von ausgehe, aber trotzdem gibt es ja sicherlich den einen oder anderen, der weiß gar nicht, was das ist, ja, erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, also bei Formel1.de konzentrieren wir uns tatsächlich ausschließlich auf die Formel 1, also das ist genau das richtige Angebot für jeden, der mit MotoGP und Co. nix am Hut hat. Bei motorsporttotal.com gehen wir dann auch in die Breite, also da findet man tatsächlich alles oder fast alles geht einfach nicht, aber fast alles, was der internationale Motorsport so zu bieten hat. Das fängt an bei der Formel 1, die wir natürlich auch auf diesem Portal abbilden, geht über die MotoGP hin zur DTM, 24-Stunden-Rennen Le Mans, also die Langstrecken-WM covern wir auch sehr, sehr intensiv, und geht hinunter bis zu Geschichten wie Formel V8 3,5, GP2 natürlich, also alles, was irgendwie ansatzweise international ist, covern wir. Die einzigen Dinge, die wir nicht covern, weil wir es einfach ressourcentechnisch nicht gestemmt kriegen, sind so Geschichten wie die Deutsche Kartmeisterschaft, die auch schon mal Thema war hier. Aber dafür gibt es dann ja mein Sportradio.de.
Genau, da könnt ihr dann bei uns natürlich auch, obwohl diese Saison ein bisschen weniger geworden ist, weil bei uns auch die Ressourcen dann irgendwann knapp werden. Aber auch bei uns gibt es natürlich mit eurer Unterstützung von motorsporttotal.com, formel1.de viel zu hören in Sachen Motorsport. Also wenn ihr euch über die MotoGP oder wenn ihr was hören wollt rund um die MotoGP, jetzt auch zum großen Preis von Holland in Assen, da haben wir was vorbereitet in der Sportshow mit Malte Asmus. Also ihr seid auf jeden Fall versorgt. Hier könnt ihr hören, was in der Formel 1 passiert bei den Kollegen von formel1.de, könnt ihr lesen, was in der Formel 1 passiert, auch Live-Ticker, ne? Jeden Tag sitzen deine Redakteure und schreiben sich die Finger wund.
Genau, das ist so. Also in der Formel 1 covern wir tatsächlich jeden Tag live. Das heißt, das, was wir nicht sofort in der Tiefe schaffen aufzuarbeiten, landet relativ schnell bei uns im Live-Ticker und so hat man echt die Sicherheit, dass einem nichts entgeht, wenn man den Kollegen im Live-Ticker folgt.
Ja, also es lohnt sich da auf jeden Fall reinzuschauen und da auch täglich dabei zu bleiben, denn in der Formel 1 passiert ja viel und Christian, wir haben es gerade angesprochen, in dieser Sendung, in dieser XXL-Ausgabe gibt es wirklich eine Menge zu besprechen. Wir werden, glaube ich, wir hoffentlich alle Themen behandeln, die ihr behandelt worden haben wollt, vielmehr. und beginnen gleich im zweiten Abschnitt dann mit dem Blick auf dieses Duell zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Aber insgesamt vielleicht vorab, wir haben uns am Freitag, haben wir uns verwundert die Augen gerieben. Ich habe mir gedacht, was machen die Mercedes eigentlich da? Also waren irgendwie unter ferner Liefen, so richtig wollten sie nicht aus den Puschen kommen. Da war Red Bull sehr, sehr stark im ersten freien Training auf Ferrari und Force India vor Mercedes. Aber dann am Samstag plötzlich diese Leistungsexplosion von Mercedes mit einer Sahnerunde im Qualifying von Lewis Hamilton. Haben die nur geblufft oder glaubst du wirklich, dass da wieder wie in Monaco irgendwas mit dem Setup nicht funktioniert hat?
Ich glaube, es war in diesem Fall eine Mischung aus beiden. Entschuldigung, denn Valtteri Bottas hat nachher darüber gesprochen, dass die schon am Setup am Freitagabend was geändert haben. Und da ging es um dieses berühmte Reifen-Setup-Fenster, das wir ja auch schon ein paar Mal thematisiert hatten. Das hatten die am Freitag noch nicht so richtig getroffen. Die haben dann im mechanischen Bereich am Freitagabend einige Dinge umgestellt und am Samstag ging es dann plötzlich. Ich glaube aber auch, dass die am Freitag vielleicht gar nicht bewusst geblufft haben, aber das Freitagstraining war ziemlich zerrupft. Also das lief jetzt nicht ganz sauber ab. Da gab es auch ein paar immer wieder mal gelbe Flaggen und solche Geschichten. Die Strecke war ein bisschen verdreckt noch, wie es immer bei Stadtkursen ist am Freitag. Also es war nicht so hundertprozentig repräsentativ. Aber ich glaube tatsächlich, Mercedes hat einen Schritt gemacht, nicht nur von Freitag auf Samstag, sondern generell seit Monaco ist mein Gefühl, dass die diese Diva, wie sie ja Toto Wolff beschreibt, das Auto, dass die das jetzt einfach langsam besser verstehen und in den Griff bekommen und die Performance, die immer schon da war, einfach ein bisschen regelmäßiger abrufen können. Das ist, glaube ich, der Casus Knaxus bei Mercedes momentan.
Ja, aber man hat dann auch immer so gehört, in den ersten Äußerungen auch von Toto Wolff am Wochenende, man war irgendwie immer so leicht optimistisch, ne, dass es besser wird und dass man sich sicher war, dass es am Samstag schon wesentlich besser aussehen wird. Und wie dann schon gesagt, das Qualifying war natürlich gerade für Lewis Hamilton bombastisch. Also was der da abgefeuert hat, das war schon à la Bonheur, würde man sagen, ne?
Ja, und zum zweiten Mal hintereinander in Montreal war es ja auch schon so eine besondere Lewis Hamilton-Runde. Ich glaube, ihm liegt auch diese Art von Strecke, das ist natürlich jetzt eine tapfere Behauptung, wenn man sich zurückerinnert, was er in Baku letztes Jahr gemacht hat. Aber Montreal kam der immer schon super klar, in Baku jetzt auch. Ich glaube, er hat auch richtig Freude an diesem Duell mit Sebastian Vettel, ob die jetzt noch so groß ist wie vor Baku. Schauen wir mal, das werden wir dann mit dem Christian ein bisschen beleuchten wahrscheinlich. Aber ja, der fährt momentan echt klasse, besonders im Qualifying. Und man muss ja auch festhalten, er hätte auch das Rennen relativ souverän gewonnen unter normalen Umständen. Aber dieses Baku-Rennen war eben alles nur nicht normal.
Ja, das fing schon am Freitag an, als Sergio Perez seinen Force India in der Altstadtpassage, Kurve 8, Kurve 9, kurzerhand über den Curb in die Mauer befördert hat. Das hat dann die Rennleitung dazu bewogen, diesen Curb abzuflachen. Ja, das frage ich mich im Vorhinein eigentlich immer, im Nachhinein vielmehr. Warum hat man da im Vorhinein nicht dran gedacht?
Ja, das ist eine gute Frage. Die müssen wir jetzt Charlie Whiting stellen. Die kann ich dir auch nicht
beantworten. Dem würde ich einige Fragen stellen.
Ich glaube, also vielleicht hat man es einfach übersehen, dass das gefährlich werden könnte. Aber man kannte ja das auch schon so ein bisschen aus dem vergangenen Jahr. Oder man hat versucht, weil einerseits sind ja gerade wir die Ersten, die immer sagen, macht nicht alles so steril, sondern lasst ein bisschen Challenge da drin. Vielleicht war es auch eine bewusste Entscheidung, dass man es drin gelassen hat. Und dann aber gesehen hat, gerade bei dieser Engstelle, ist es ein Riesenproblem, vor allem im Rennen, wenn da halt jemand steht, weil da ist der Platz so knapp durchzufahren, also da kann es richtigen Stau geben und dann letztendlich bin ich auch eigentlich immer ein Fan davon, die Challenges nicht irgendwie zu beschneiden, aber in dem Fall, glaube ich, war es eine vernünftige Entscheidung. Vor allem, weil die Fahrer dann ja am Samstagmorgen nach dem ersten Training auch gesagt haben, die Kurve ist jetzt anders und dieses drüber rumpeln und abheben und deswegen nicht unbedingt kontrollieren können, ob man in die Mauer fliegt oder nicht, war zwar einerseits weg, aber durch den abgeflachten Randstein war die Geschwindigkeit durch ein bisschen höher. Also es ist jetzt nicht so, dass diese Kurve total entmannt wurde, sondern die ist immer noch relativ spannend gewesen und so gesehen hat da die Vernunft gesiegt in meinen Augen.
Ja, absolut. Also man hätte sich auch nicht erlauben können, dann noch mehr Unfälle zu haben. Man hat ja gemerkt, wie viele Probleme sie im Rennen hatten, die Teile überhaupt von der Strecke zu bekommen. Ist ja doch einiges passiert, einige Karambolagen, kleinere Probleme, auch Flügelprobleme, Teile, die abgefallen sind. Wo wir natürlich auch in dieser Ausgabe noch drüber sprechen müssen, Christian, ist Red Bull, die sich wirklich wieder erstarkt gezeigt haben. Also was die da gezeigt haben am ganzen Wochenende eigentlich, das war schon beeindruckend. Vor allem, weil es davor die Wochen halt etwas schwieriger aussah. Jetzt haben sie wohl ja dieses berühmte Software-Update gefunden, was den Bullen ordentlich schnell gemacht hat. Gerade auf der langen Geraden waren das schon beeindruckende Momente auch von den Red Bulls. Auch dann beim Restart von Daniel Ricciardo, wie er da wunderbar an zwei Autos vorbeigegangen ist. Für Max Verstappen natürlich etwas bitter, der sich dann nachher noch eine Strafe eingefangen hat. Was für eine Strafe das ist und warum, das werden wir natürlich auch noch hier beleuchten. Also es ist eigentlich auch, muss man sagen, Christian, ein Rennen gewesen. Und das werden wir natürlich noch im Einzelnen beleuchten, wo jedes Team seine eigene Geschichte hatte. Es gab kein Team, wo es keine Geschichte zu erzählen gibt.
Ja, das stimmt. Und es gab vor allem ganz, ganz viele, die eine Chance gehabt hätten, in diesem Rennen vielleicht sogar zu gewinnen, wenn alles glatt gelaufen wäre, oder aufs Podium zu fahren. Und das, glaube ich, macht eigentlich die Formel 1 aus. Oder das ist die Formel 1, wie wir sie uns wünschen, dass du schon Teams hast, die einfach einen guten Job machen und dadurch um die WM fahren. Aber dass es trotzdem diese Rennen gibt, wo dann auch mal Außenseiter vorne mitfahren können. Und ich glaube, das war Baku, das war wirklich perfekt, weil da haben wir alles gesehen. Weil wer hätte gedacht, also ich ganz bestimmt nicht, dass wir Lance Stroll jetzt plötzlich auf dem Podium sehen. Und wir hatten in der Redaktion dann mal ein Chat drüber, wo man sich so vor Augen führen muss. Der macht das jetzt, ich glaube, es war sein 8. Rennen. Ja. Und Nico Hülkenberg wartet immer noch drauf. Also das ist so ein bisschen eins der vielen Kuriosums. Ja. Wäre an jedem anderen Wochenende wahrscheinlich eine Riesengeschichte. In dem Fall ist es eher eine Randnotiz, weil halt so viel anderes passiert ist.
Nico Hülkenberg, auch noch so ein Thema. Ja, also ihr merkt, einiges zu besprechen. Wir machen jetzt die erste kurze Pause. Dann holen wir gleich Christian Klien dazu. Ich hoffe auch Ole Waschkau, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Christian Klien, der ehemalige Formel-1-Fahrer, der wird gleich zugeschaltet sein und seine Sicht der Dinge als Ex-Fahrer und natürlich auch als natürlich noch aktueller Rennfahrer ab einer anderen Rennserie zu diesem ganzen Rennen in Baku, zu den Problematiken zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel und noch viele mehr kundtun. Also bleibt dran, gleich geht's weiter mit dem großen Nachbericht der XXL-Ausgabe. 2 Stunden Starting Grid hier auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken, meinsportradio.de.
Ihr seid genau richtig bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite immer noch Christian Nimmervoll, der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com und formel1.de. Ole Waschkau kommt später dazu, aber ich begrüße jetzt ganz herzlich zugeschaltet, ich denke mal aus Österreich am Telefon, Christian Klien. Hallo Christian.
Grüß dich, servus. Ja, aus Österreich, am schönen Bodensee.
Da ist es wirklich schön. Da ist es wahrscheinlich auch schöner und nicht so schwül, wie es hier in Bonn ist. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Das Thema ist der große Preis von Aserbaidschan in Baku. Nachdem wir ja vor dem Rennen so ein bisschen drüber geunkt haben, wird das wieder so ein Langweiler wie 2016? Das erste Rennen dort war ja nun wirklich also alles andere als interessant. Hat uns dieses Rennen 2017 alle Lügen gestraft. Wir hatten alles dabei. Christian, mal im Ernst, das hast du auch nicht erwartet, oder?
Nein, das habe ich auch nicht erwartet, weil ich war letztes Jahr selber vor Ort in Baku und vor dem Formel-1-Rennen, das Formel-2-Rennen, da hat es mal noch die GP2, das war richtig interessant, es war voller Chaos wie das heurige Formel-1-Rennen. Da haben uns alle schon wirklich auf ein actionreiches Formel-1-Rennen gewartet und dann ist gar nichts passiert letztes Jahr. Alle sind so hintereinander hergefahren, war wirklich Fahrt und dieses Jahr war natürlich der Super-GAU umso besser. Da war wirklich alles dabei, Chaos pur, verschiedenste Strategien und der Ausgang war dann sehr, sehr spannend und genau sowas erwartet man sich auch von so einem Start-Grand Prix.
Was war für dich die größte Geschichte des Rennens vielleicht abseits von Hamilton gegen Vettel?
Es gab ja einiges mit den Full Course Yellows, kam natürlich alles ein bisschen durcheinander. Für mich war es eigentlich unglaublich, wie Bottas eigentlich kurz mal eine Runde schon zurück war, durfte sich dann wieder zurückrunden und vorne auch auf den zweiten Platz. Genau ähnlich ging es eigentlich mit Daniel Ricciardo, der schon in der 6. Runde gestoppt hat, weil er eben ein Carbon-Teil im Bremsschacht hatte. Und auch für ihn wäre die Safety-Car-Periode nicht rausgekommen oder Rennabbruch, wäre auch sein Rennen mehr oder weniger gelaufen gewesen. Und der gewinnt dann schlussendlich das Rennen. Also da hat man wirklich gesehen, wie turbulent das Rennen war und wie Leute, die ganz hinten waren, dann wirklich nach vorne gespült waren.
Christian Nimmervoll, eine Sache, die ganz interessant war, wo ich mich im Nachhinein immer noch frage, gut, vielleicht kann die Frage auch Christian Klien beantworten. Raikön und Perez haben eine Strafe bekommen, weil an deren Autos nicht in der Fastlane gearbeitet worden ist während des Rennabbruchs. Aber ist das nicht eigentlich okay, weil es wurde doch vorher schon in der Box gearbeitet, oder hätte man das Auto dann rausschieben müssen? Das verstehe ich bis heute nicht.
Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass die eine Strafe bekommen haben.
Naja, die sind ja reingegangen in die Box. Das war noch vor dem Rennabbruch, ja. Sind aber beide nicht ausgestiegen. Haben in der Box gearbeitet, das ist ja erlaubt. Davon gehe ich ja aus, ja. Weil solange der Fahrer nicht aussteigt, ist er nicht raus aus dem Rennen. So, und dann sind sie wieder auf die Strecke gegangen. Die durften ja dann vor allen anderen losfahren, um sich einzurunden wieder. Und dann kam es plötzlich zu dieser Strafe für beide. Drive-Thru war das, glaube ich, für beide.
Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Da müssen wir am besten Christian Nimmerpol, der hat es ja ganz genau angeschaut.
Ja, wobei es war schwierig, alles zu verfolgen bei dem chaotischen Rennen. Genau. In der Situation war es, glaube ich, so, dass die ja nicht aus dem Rennfluss sozusagen in die Box reingekommen sind und deswegen nur, also wären die noch länger in der Box geblieben, dann hätten sie sich aber nicht zurückrunden können, aber dann hätten sie weiter arbeiten dürfen. In dem Fall glaube ich, aber da denkt wahrscheinlich auch keiner dran, weil das halt ein Fall ist, der so unwahrscheinlich ist, jemals zu passieren, da sind, glaube ich, dann auch die Teammanager am Kommandostand irgendwo am Ende ihres Lateins, weil die können auch nicht alles wissen. Wahrscheinlich war die Strafe dann deswegen. Ob man das jetzt bestrafen hätte müssen oder ob es da ein bisschen Fingerspitzengefühl gebraucht hätte, ja, kann sich jeder sein Bild drüber machen. Wäre auch eine hochinteressante Frage an den Charlie Whiting im Übrigen, die nächste, da hätten wir ein paar wahrscheinlich nach diesem Rennen. Ich kann es ja auch nicht hundertprozentig schlüssig beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für mich ist die Logik die, dass die während der Unterbrechung ja rausgefahren sind, das Rennen als unterbrochen gegolten hat und das deswegen ein Problem war.
Ja, aber das durften die doch. Und die Strafe war ja nicht, weil sie rausgefahren sind, sondern die Strafe war ja dafür, dass nicht in der Boxenstraße gearbeitet worden ist in ihrem Auto. Also das ist etwas, das verstehe ich das auch nicht. Aber Kimi Räikkönen, wir haben ja ganz viele lustige YouTube-Videos gehabt, der hat ein sehr emotionales Rennen geführt. Also der wollte auch sein Lenkrad wieder haben. Nehmt einem Kimi Räikkönen nicht das Lenkrad weg. Das ist die... Aber das ist doch schön. Hast du eigentlich mal so ein chaotisches Rennen selber erlebt, Christian Klien?
So chaotisch wie dieses jetzt war, nein, eigentlich nicht wirklich. Ich meine, die Langstreckenrennen können dann stellenweise schon auch chaotisch sein, weil es eben nochmal viel, viel, viel länger geht. Aber so ein chaotisches Rennen in einem Formel 1 Grand Prix in der kurzen Zeit habe ich selber auch noch nie gesehen, nein. Und auch noch nie selber miterlebt, ja. Und da gilt es dann einfach da auch als Team da einen kühlen Kopf zu bewahren. Und ja, der, was in diesen Situationen die wenigsten Fehler macht, die richtigen Entscheidungen in Sachen Boxenstopps und Reifenwechsel bei Fulco Sellos hat, der steht am Ende vorne.
Jetzt haben wir sehr viele, wir haben gerade im ersten Abschnitt, hat Christian Nimmervoll schon gesagt, es hätten unglaublich viele das Rennen gewinnen können. Einer, der dachte, sie hätten das Rennen gewinnen können, wäre Fernando Alonso gewesen. Der hat das ja auch gesagt, Mensch, wir hatten die Chance hier zu gewinnen. Am Ende hat es für McLaren dann zu Platz 9 gereicht, immerhin Punkte für McLaren. Ein Team, was durchaus hätte gewinnen können, wäre es alles ein bisschen anders gelaufen, waren die Force Indias. Also die gefallen mir ja richtig gut diese Saison. Aber ich glaube auch da so langsam, Christian Klien, das zwischen Perez und Ocon, das könnte nochmal für richtig Ärger sorgen, wenn sie da nicht selber jetzt langsam aber sicher sagen, wir müssen jetzt hier eine Rangfolge festlegen, weil da haben sie sich gegenseitig um wahrscheinlich ein Doppelpodest gebracht.
Ja, es hat eigentlich schon in Montreal angefangen, wo Ocon nicht an Perez vorbeifahren konnte, durfte oder was auch immer. Also wäre auch dort in Montreal schneller gewesen und da wäre eventuell sogar schon ein Podium möglich gewesen, auf jeden Fall Platz 4. Auch da haben sie sich mit falschen Entscheidungen teamintern bessere Positionen waren nicht möglich. Und jetzt auch hier, ja. Das ist relativ blöd ausgeschaut, dass sich die zwei Teamkollegen hier in die Karre fahren. Es ist natürlich der zweiten Kurve dort sehr, sehr eng, aber in dieser Phase des Rennens darf das sicher nicht passieren. Und ja, absolut. Die hätten definitiv aufs Podium fahren können und hätten da wirklich Punkte mitnehmen können, die sehr, sehr wichtig für die Meisterschaft da noch sind, ja.
Christian Nimmervoll, was hast du gedacht, als die beiden Force Indias zusammengeprallt sind? Ich habe mir nur an den Kopf gepackt und dachte, das kann jetzt nicht euer Ernst sein.
Ganz ehrlich, ich fand es unglücklich, weil die haben sie eigentlich relativ viel Platz gelassen. Also ich würde die Schuld tendenziell ein bisschen mehr beim Ocon sehen. Ja. Den haben die auch nicht zusammengeputzt, aber während der Rennunterbrechung konnte man hören, dass die ihm gesagt haben, tue das nicht, wenn die Reifen nach der Safety-Car-Phase einfach noch kalt sind. Da ist das halt ein bisschen zu riskant, gerade gegen den Teamkollegen. Ich glaube, das ist das, was man ihm vorwerfen kann, dass er, wenn er denn schneller ist, vielleicht warten hätte sollen auf eine ein bisschen günstigere Stelle. Aber die haben sich eigentlich Platz gelassen. Also ich finde, das war jetzt keine völlig undurchdachte Aktion, die da passiert ist. Also es ist halt, da haben wir ein paar Zentimeter gefehlt, ansonsten wären die da heil durchgekommen. Also es war wirklich, wirklich richtig unglücklich. Meiner Meinung nach Schuldfrage so 60-40 Ocon. Also der hätte sich das schon sparen müssen, gerade gegen den Teamkollegen wahrscheinlich. Aber ja, halt echt blöd gelaufen. Ich glaube, dass das Gute aus Teamsicht ist, dass zumindest auf mich so wirkt, dass die im Nachhinein noch einigermaßen vernünftig miteinander umgehen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt für... Klar ist die Enttäuschung groß, aber ich sehe nicht das ganz große Pulverfass zwischen den beiden. Ich glaube, die können sich schon noch in die Augen schauen.
Jetzt sage ich mal, Christian Kleen ganz provokant gesagt, das hält so lange, bis Sergio Perez endlich vom Team die komplette Order auf sich bekommt. Was sagst du dazu?
Ich glaube, dass Perez ist sicher in die Saison gestartet und dachte, er ist klar die Nummer 1 im Team. Aber Ocon, der wird von Rennen zu Rennen stärker, der fährt wirklich extrem gute Rennen, sehr belegte Rennen auch und hat schon einige Punkte auf dem Konto jetzt. Und ich glaube, der wird einfach auch stärker und stärker werden dieses Jahr. Und irgendwann muss sich das Team der Otmar Zafnauer mal überlegen, so quasi so ein gewisses Regelbuch aufstellen, wie es Mercedes auch hat, wie sie das in gewissen Rennsituationen handhaben. Weil die kommen sich ganz bestimmt noch öfters in die Quere.
Davon ist auszugehen. In die Quere kommt bei Sauber auf keinen Fall mehr Monisha Kaltenborn. Das Kapitel ist erledigt. Christian Nimmervoll, das hat vor dem Rennen in Baku für einen ordentlichen Knall gesorgt in der Formel 1. Ich glaube, auch viele Kollegen der Teamchefs waren mild überrascht, wenn man das einfach mal so sagen soll. Du auch oder hast du es kommen sehen? Also ich war immer so, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ich bin eigentlich mehr in diesem Feld, der sagt, ohne Monisha Kaltenborn ist besser für Sauber.
Ich müsste lügen, würde ich sagen, dass ich das kommen gesehen habe, dass es jetzt schon passiert, aber wir haben schon so ein paar Signale gehört. Also mich hat es nicht mehr aus den Socken gezogen, als ich gehört habe, dass Monisha Kaltenborn jetzt gehen muss. Ich glaube, die Schweden, also der Mann, der letztendlich dahinter steckt, ist ja Finn Rausing, Tetrapack, Milliardär, kann ich jetzt nicht genau einstufen, um ehrlich zu sein, mit Piki als Geschäftsführer installiert, mit Elk, der Manager von Markus Eriksson, der da auch sehr großen Einfluss hat in diesem Team. Ich habe schon ein Ablaufdatum gesehen für die Zeit von Monisha Kaltenborn. Es sind natürlich auch in ihrer Amtszeit, und das sage ich ganz ohne Wertung erstmal, weil ich das Außenstehende nicht hundertprozentig beurteilen kann, was da passiert ist, aber die hatten in Melbourne vor 2 Jahren halt plötzlich 4,5 Fahrer unter Vertrag, so ungefähr, wenn man den leider tödlich verunglückten Jules Bianchi, der hätte ja auch bei Sauber fahren sollen in dem Jahr. Sportlich war es halt zumindest keine Werbung, da muss man natürlich auch dazu sagen, Sauber kämpft mit extrem schwierigen Rahmenbedingungen, was das Finanzielle angeht, also kann man mit Sicherheit nicht sagen, Monisha Kaltenborn hat das runtergewirtschaftet, aber wie gesagt, ich glaube, es hat schon die Signale gegeben, dass das nicht mehr so gepasst hat, und dann gab es zum Schluss ja noch diese Diskussion, wo man jetzt nicht so genau weiß, war es überhaupt eine oder nicht, die einen sagen ja, die anderen sagen nein, ob es denn jetzt tatsächlich eine Bevorzugung für Markus Eriksson gegeben hat. Die Version, die spekulativ im Raum steht, ist die, dass Monisha Kaltenborn sich für den Wehrlein stark gemacht hat und dagegen halt ein bisschen auf taube Ohren gestoßen ist, vielleicht nachvollziehbarerweise, wenn der Teameigentümer Schwede ist, und dass das dann noch so der letzte Tropfen im Fass war, der es einfach zum Überlaufen gebracht hat. Sehr viel Spekulation, sehr weniges, was wir wirklich mit Sicherheit wissen. Ich glaube, es wird interessant sein, sollte sich Monisha Kaltenborn einmal öffentlich zu dem Thema äußern, dann wird es vielleicht ein bisschen klarer, was da wirklich passiert ist.
Monisha, die Einladung steht, ne? Du weißt, wie du uns erreichen kannst. Ja? Einfach mal vorbeikommen, mit uns drüber sprechen. Christian Kleen, wie schwierig glaubst du, ist das jetzt für das Team, so in der Saison jetzt den Teamchef zu wechseln? Oder meinst du, dadurch, dass es jetzt noch relativ früh passiert, ist der Effekt gar nicht so groß?
Ja, das bringt natürlich schon eine Unruhe ins Team. Wichtig ist, dass sie möglichst rasch jetzt einen neuen Teamchef, einen starken Teamchef im Team haben, der da wirklich wieder für Ruhe ins oder der wieder Ruhe ins Team bringt schlussendlich. Ja, für Sauber ist dieses Jahr nicht einfach. Sie haben ein Update nach Barcelona oder Monaco gebracht, das nicht so wirklich funktioniert hat. Also es ging eher rückwärts als vorwärts. Und ja, wichtig ist, dass da jetzt wieder Ruhe ins Team kommt, dass sie überlegt weiterarbeiten und ja, das Beste draus machen. Aber einfach ist natürlich nicht, während der Saison solche Turbulenzen im Team zu haben.
Christian Nimmervoll, Frédéric Vasseur ist jetzt der Top-Kandidat auf diesem Posten, aber so richtig bekannt geben können sie noch nichts. Also es schwebt alles noch so ein bisschen. Bis wann, denkst du, ist es soweit?
Ich bin mir fast sicher, dass es eine Bestätigung geben wird bis zum nächsten Grand Prix in Österreich dann und wahrscheinlich Vasseur auch schon nach Spielberg kommen wird, gehe ich zumindest davon aus. Die letzte Information, die stand Sonntagmorgen, war, dass er am Donnerstag in Hinwil war, da auch sich schon die Fabrik angeschaut hat, aber nach Hause gefahren ist, noch ohne eine formelle Vereinbarung. Aber ich halte das tatsächlich für nur noch Formsache zu diesem Zeitpunkt.
Pascal Wehrlein hat sportlich eine ganz tolle Leistung gezeigt am Wochenende. Das muss man einmal mehr anerkennen. Auch wenn man nicht der größte Pascal Wehrlein-Fan ist, hat er im Qualifying doch das Maximum und vielleicht sogar ein bisschen über dem Maximum des Saubers rausgeholt. Und dann im Rennen wieder ein Stück weit zurückgefallen, hat natürlich auch davon profitiert, dass so viele Autos ausgeschieden sind. Und dann in seinem teaminternen Zweikampf mit Markus Eriksson musste er sich beweisen. Ja, Christian Klien, er hat gefragt, darf ich Markus überholen? Man sagt ihm vom Kommandostand, ja, wenn du schnell genug bist, kannst du das machen. Dann hat es irgendwann auch geklappt. Dann sind sie fast auch noch aneinander geraten. Dann dachte ich so, nein, jetzt nicht die auch noch. Ihr seid auf Punktekurs, Leute. Benehmt euch.
Ja.
Ja, und dann hat es am Ende für Pascal Wehrlein gereicht, ne? Also eigentlich hat er sich das auch verdient.
Ja, absolut. Im Normalfall hat auch Pascal den Eriksson im Griff. Ist sicher meiner Meinung nach der schnellere Pilot, obwohl er jetzt wirklich einen schwierigen Saisonstart hatte mit seiner Verletzung und wenig getestet hat, aber er hat sich dann eigentlich gleich im Bach rein schon gezeigt, dass er der schnellere von den Zweien ist und ja, der sticht immer wieder raus. In so einem Team wie Sauber, die ganz hinten sind, kann es einfach nur gewisse Highlights setzen, wie zum Beispiel in Barcelona, wo er in die Punkte gefahren ist. Das hat er bei Männer auch schon gezeigt. Ja, es ist ganz schwierig da über die ganze Saison. Also natürlich eine gewisse Konstanz muss da sein, mit Teamkollegen zu schlagen. Aber man kann da nicht jedes Wochenende ein Highlight erwarten. Es müssen die Rahmenbedingungen auch passen, dass man ein Highlight setzen kann. Und das ist das Einzige, was er dieses Jahr machen kann.
Herr Christian Nimmervoll, mit Monisha Kaltenborn ist jetzt für Pascal Wehrlein dann eine große Stütze weggebrochen. Pascal Wehrlein wirkte auch sehr geknickt, dass Monisha Kaltenborn nicht mehr die Teamchefin ist. Wie gefährlich ist das jetzt für ihn, wenn der neue Teamchef jetzt von oben, von den Investoren eventuell die Ansage bekommt, Markus ist jetzt hier unser Nummer 1 Fahrer?
Also Pascal Wehrlein hat sich erstmal sehr, sehr herzlich von der Monisha Kaltenborn verabschiedet, was mir schon zeigt oder was die Theorie stützt, dass er zumindest das Gefühl hatte, ob es nun berechtigt war oder nicht, dass er nicht immer mit den gleichen Waffen gekämpft hat wie Markus Eriksson. Ich glaube, dass die Angst davor, benachteiligt zu werden, momentan nicht so groß sein muss beim Pascal, aus dem einen Grund, dass der mediale Fokus sehr stark darauf steht momentan. Also ich glaube, da werden einige Leute sehr genau hinschauen. Und bei Teams, die so groß sind, gibt's immer irgendjemanden, der mit irgendwem spricht und irgendwann mal erfährt halt jemand auch in der Öffentlichkeit. Von daher glaube ich, dass die momentan sehr, sehr gut aufpassen werden, dass sie den Pascal Wehrlein nicht benachteiligen und wenn, dass sie es so geschickt machen, dass keiner mitkriegt. Aber ich glaube, die Angst muss er nicht so akut haben. Dass Monisha Kaltenborn so ein bisschen eine Stütze und ein Ansprechpartner für ihn war, glaube ich schon, weil ich glaube, dass auch Monisha diejenige war, die mit Toto Wolff den Deal gemacht hat, dass Pascal Wehrlein überhaupt bei Sauber fährt. Das wird ja auch subventioniert von Mercedes. Von daher für den Pascal sicher nicht gut, aber Frédéric Vasseur ist auch einer, der kommt ja aus dem GP2, also aus dem Formelsportbereich, hat auch sehr erfolgreich Formel 3 und GP2 gemacht, ist mit Sicherheit einer, ohne dass ich ihn persönlich gut kenne, aber ist, glaube ich, mit Sicherheit einer, der auch mit jungen Fahrern, die in ihrer Karriere noch einiges erreichen wollen, ganz gut arbeiten kann.
Gut. Ja, und vor allem, das ist der Vasseur ist ein Racer. Das ist ein Racer und der will das Bestmögliche für das Team rausholen. Das ist kein Politiker und von dem her glaube ich auch nicht, dass da irgendwie im Team nachher bevorzugt wird.
Ja, wenn wir das weiter beobachten, in Spielberg dann schon die erste Bewährungsprobe dafür, für das Sauberteam. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich natürlich über das große Duell zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel und haben ja mit Christian Klien jetzt jemanden da, der uns das so ein bisschen noch aus Fahrersicht näher bringen kann, was da passiert ist und ja, diese usselige Schuldfrage, die müssen wir natürlich auch stellen. Diskutieren wir hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Ihr hört Starting Grid, das Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Schön, dass ihr dabei geblieben seid in dieser XXL-Ausgabe zum großen Preis von Aserbaidschan in Baku. Und ja, wir kommen jetzt zum großen Streitfall zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Mein Name ist Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll vom motorsporttotal.com, Formel-1.de ist dabei. Und Ole Waschkau ist jetzt auch da. Hallo Ole.
Hallo.
Und Christian Klien, ehemaliger Formel-1-Fahrer. Und Christian, erzähl uns mal, was du gedacht hast, als diese Szene passierte und du dich daran zurückerinnerst, wie du in einem Formel-1-Auto gesessen hast.
Ja, also man hat gesehen, dass Hamilton durch die zweitletzte Kurve gefahren ist, ausgangs der Kurve nicht aufs Gas ging, was aber auch nicht möglich, also sagen wir so, im Restart davor, im vorigen Full Course Yellow hat es genau gleich gemacht. Und was für mich extrem wichtig in der Situation auch ist, er kann ja die Geschwindigkeit bestimmen, sobald die Safety-Car-Lichter ausgehen. In Baku ist es so, dass es nach der letzten Kurve, Kurve 16, hin bis zur Boxeneinfahrt, wo das Safety-Car dann reinfährt, ewig, ewig lange runtergeht. Also das heißt, er muss richtig einen Riesenabstand da zwischen sich und der Safety-Car bringen, dass er nachher von der zweitletzten Kurve oder von der letzten Kurve bis Startziel dann voll durchbeschleunigen kann. Darum ist er auch sehr, sehr langsam dort gefahren. Das Einzige, was er nicht gemacht hat, Ausgang Kurve 15, wo Vettel hinten aufgefahren ist, dass er nicht aufs Gas gegangen ist. Vettel hat nicht damit gerechnet und vor ihm hinten drauf und dann sind ihm einfach die Sicherungen durchgebrannt. Aber ich sehe hier wirklich keinen Fehler, also aus Fahrersicht sehe ich hier keinen Fehler bei Hamilton, weil das ist ein ganz klares Taktikspiel, das jeder macht. Du musst ja schauen als Führender, dass irgendwo ein Abstand zwischen dich und den Zweitplatzierten bekommst. Und speziell im Baku mit dieser ewig langen Gerade, wo der Windschatten so wichtig ist, ist das enorm wichtig. Und ja, für mich hat Vettel da einfach im Moment nicht aufgepasst, hat gedacht, okay, nach Kurve 15 geht er jetzt gleich mal aufs Gas und erhöht den Speed. Und dem war nicht der Fall und dann ist er hinten reingekracht.
Christian Nimmervoll, heute am 27. Juni gab es dann aber ganz interessante Videos, die noch rausgekommen sind, die auch in der Fernsehübertragung so zu sehen waren. Es gab ein TV-Insert, also quasi diese Anzeige, wann sie aufs Gas gehen, wann sie auf die Bremse gehen. Und es gibt ja immer noch dieses Brake-Testing, ne? Also dieses Antesten der Bremsen und das Provozieren des Hintermanns, also das quasi das bewusste Auffahren lassen eigentlich. Jetzt kann man, wenn man sich diese Bilder ganz genau anguckt, sehen, dass dieses Licht der Bremse mal kurz aufflackert. Hat Lewis Hamilton also doch gebremst und dann ist das doch eine ganz andere Dimension, die wir da jetzt aufmachen, oder?
Theoretisch ja. Ich glaube, und das weiß vielleicht der Christian besser, dass selbst ein kurzes Bremsen rein in der Theorie legitim wäre von Hamilton's Seite. Anyway, die FIA sagt, Lewis Hamilton hat sich korrekt verhalten, nachdem die sich die Daten ganz genau angeschaut haben. Die sagen auch relativ klar, dass er Vettel nicht gebremstest hat oder gebrake-testet. Gebremstest, furchtbares Deutsch. und das steht für mich erstmal so, weil ich glaube nicht, dass die FIA hier irgendeinen Grund hätte, Unwahrheiten zu verbreiten, wenn sie in Wahrheit anderer Meinung sind. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, was dieses Aufflackern im TV-Insert jetzt zu bedeuten hat, ob der Lewis vielleicht tatsächlich noch mal ganz kurz auf die Bremse gekommen ist, ob man, wenn der so kurz drauf geht, weil da reden wir ja wirklich von Millisekunden wahrscheinlich, das ist gerade so, dass man es mit freiem Auge erkennen kann, ob das dann überhaupt einen spürbaren Einfluss auf seine Geschwindigkeit gehabt hätte, also einen größeren, weil der war ja extrem langsam ohnehin schon unterwegs, das heißt, mal ganz kurz nur auf die Bremse tupfen, merkst du wahrscheinlich gar nicht groß an der Geschwindigkeit. Ich halte es jedenfalls auch mit dem Christian, für mich ist Lewis Hamilton für dieses Auffahren nicht schuld. Meine Theorie dazu ist die, es war ja schon der zweite Restart und ich glaube, Vettel war innerlich nicht ganz rund mit sich selbst, weil beim ersten Restart einfach keine Chance gehabt hat, den Lewis zu attackieren, obwohl ja der lange Windschatten eigentlich da ist, also eigentlich ist die Chance relativ groß. Und er wäre beinahe von Perez geschnupft worden beim ersten Restart und war einfach total heiß drauf, glaube ich, es diesmal besser zu machen und den Hamilton zu überraschen, voll auf 180 zu sein, sofort vollen Fokus zu haben. Und ich glaube, dann ist ihm das einfach passiert, tatsächlich. Und was dann danach passiert, ist natürlich eine andere Geschichte, aber ich glaube, da werden wir später dazu kommen, wahrscheinlich.
Ja, Christian Klien, wie viel sieht ein Formel-1-Fahrer eigentlich im Rückspiegel?
Du siehst alles, du siehst wirklich sehr gut raus, speziell bei dieser Geschwindigkeit, da verbrieren auch die Spiegel nicht. Also da siehst du wirklich alles. Und also, noch einmal, der Hamilton kann vorne machen, was er will. Er kann die Geschwindigkeit bestimmen. Und ich sehe es auch so, wie der Christian vorher gesagt hat, der Sebastian hat den ersten Restart ein bisschen verschlafen und war da wirklich heiß drauf und aggressiv beim zweiten Restart und hat es ein bisschen unterschätzt, dass er Ende Kurve nicht aufs Gas ging. Aber nochmal, Hamilton kann machen da vorne, was er will. Und der da hinterherfährt, muss er aufpassen. Das ist wie im normalen Straßenverkehr.
Dürfte der, Christian, die Frage interessiert mich jetzt, dürfte der Hamilton theoretisch auch bremsen?
Sicher, na klar. Er kann die Geschwindigkeit erhöhen, er kann wieder verlangsamen, das ist überhaupt kein Problem. Was natürlich also so ein Bremst ist, was unfair gewesen wäre von Hamilton, wenn er es irgendwo auf einer Gerade bei 200 macht und steigt dann in die Eisen, dann wird es gefährlich. Aber bei einer Geschwindigkeit von, keine Ahnung, 50 km/h, zweite Gangkurve, da sehe ich da überhaupt kein Problem.
Aber Ole, für uns als Fans sah das doch ein bisschen so aus, wie so ein bisschen auch so ein typischer Hamilton, ne? So ein bisschen hier, ein bisschen da, mal ein bisschen provozieren, mal gucken, was passiert. Hat bei Sebastian Vettel natürlich funktioniert.
Also für mich eigentlich nicht. Für mich sah das nicht so aus, als wäre das irgendwie in böser Absicht geschehen, sondern als hätte er da einfach nur irgendwie langsam machen wollen. Und Vettel war ja davor auch schon, das sieht man ja auch schon in Videos ganz gut, immer sehr dicht dran. Und dann kann sowas ganz leicht passieren. Also ich bin diesmal tatsächlich pro Hamilton, auch wenn man das, auch wenn das ein bisschen ungewohnt ist, auch wenn man so ins Netz guckt, dann ist ja doch eher so die einschlägige Stimmung, dass Hamilton das auf jeden Fall mit Absicht gemacht hat. Ich will nicht ausschließen, dass er ihn vielleicht so ein bisschen Spielchen gespielt hat, aber das ist, glaube ich, im Rahmen dessen, was sonst auch immer passiert. Und für mich sah es zu keiner Zeit so aus, als hätte hier Hamilton irgendwas bewusst provoziert.
Okay, dann kommen wir mal zu einer Nachricht, die Michael Kirchmann uns geschrieben hat und dann natürlich zum nachfolgenden Scharmützel zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Sebastian Vettel sah sich genötigt, einmal kurz neben ihn zu fahren, ein paar Handgestiken zu machen, dabei rüberzuziehen und ihn Reifen auf Reifen in die Karre zu fahren. Und Michael Kirchmann schreibt, geht absolut auf die Kappe von Sepp, der Vorausfahrende gibt das Tempo vor. Der Bump danach von Sepp war unter der Gürtellinie und hätte auch mit einer schwarzen Flagge geahndet werden können. Schlicht und ergreifend unsportlich. Damit verspielt Sepp viele Sympathien und es ist nicht der erste Fehler, der ihm unter einem Safety Car unterläuft und dann in Klammern steht Ungarn. Das hat er uns über unsere Facebook-Seite geschickt, Christian Klien. Das, was danach passierte, das ist ja eigentlich noch der viel größere Aufreger gewesen. Hättest du Sebastian Vettel disqualifiziert?
Die Stewards haben sich ja wirklich sehr, sehr lange Zeit gelassen, bis sie die Strafe ausgesprochen haben. Und aus meiner Sicht eine 10-Sekunden-Strafe war hier zu milde. Es war einfach schlicht und einfach sehr, sehr unsportlich von ihm. Im Fußball gibt es dann schnell einmal die rote Karte dafür.
Ach, diesen Vergleich
und einen Rennausschluss.
Das haben sie bei Sky.
Aber den Rennausschluss, 10.000 der Rennausschluss wäre gerechtfertigt gewesen.
Okay, gut, da können wir uns drauf einigen, aber auch dieser, ich finde so ein bisschen, Ole, dieser Fußballvergleich, ja, also das ist ja, wie gesagt, bei Sky war das ein Stilmittel der ersten Wahl, man hat das die ganze Zeit gesagt, ja, hätte man ihn ausschließen können, ja, was war dein Gedanke, als das passiert ist?
Du meinst, als der Zwischenfall passiert ist, meinst
genau,
du, oder
das,
die
das,
Strafe?
Was danach war mit dem ganzen...
Ja, also ich glaube, die Kollegen bei Sky haben es ja erst in der zweiten Wiederholung bemerkt. Mir ist es ja schon in der ersten aufgefallen. Und da fand ich schon, dachte ich mir, okay, der ist ein bisschen pisst irgendwie. Und ja, das mit der Strafe, das ist natürlich so eine Sache. Ich glaube, dass es letztendlich keine schwarze Flagge gegeben hat, weil die Stelle doch wirklich ungefährlich dafür war. Also wenn das jetzt an einer schnellen Stelle passiert wäre, dann wäre es, glaube ich, anders ausgesehen. Und es ist tatsächlich auch nicht ist ja nichts passiert. Es ist ja keinem Auto was passiert. Und ich glaube, dass da die Stewards vielleicht auch so ein bisschen so eine gewisse Menschlichkeit haben walten lassen. Dass sie gesagt haben, okay, das kann man in Ansätzen verstehen, dass er sich da aufregt. Ich fand die Strafe, also das war ja die höchste Strafe, die man, glaube ich, so geben konnte in dem Rahmen, was jetzt das Rennen selbst angeht. Und ja, es steht und fällt halt damit, dass Hamilton halt später dieses Problem mit dem Kopfschutz hatte. Sonst würden wir da wahrscheinlich gar nicht drüber reden, weil dann wäre halt Hamilton nicht so weit hinten gewesen. Und dann würde, glaube ich, jetzt nicht jeder sagen, das war jetzt ungerechtfertigt für Sebastian Vettel. Also war da eine schwierige Sache. Ich fand's gerade noch so im Rahmen, die Strafe.
Christian Kleen, das ist ein ganz interessanter Punkt natürlich mit der Kopfstütze für Hamilton. Dann kam natürlich für ihn quasi nochmal so eine Strafe dazu. Aber nochmal kurz zu Sebastian Vettel. Ganz oft monieren viele Leute im Internet und auch Experten teilweise, dass Formel-1-Fahrer zu glatt gebügelt sind. Ja, und jetzt haben wir hier mal eine Situation, da zeigt ein Formel-1-Fahrer Kante und alle schreien sie auf, oh, das war zu unsportlich, jetzt müssen wir disqualifizieren. Also er hat ja, das war ja wirklich eine sehr bewusste Aktion von Sebastian Vettel, wo ich im Nachhinein nicht verstehe, Sebastian, warum sagst du nicht einfach, was du gemacht hast? Wir haben es alle gesehen, ja, so nach dem Motto so, warum habe ich eine Strafe bekommen? Warum? So, das fand ich schwach. Da bin ich ganz klar, ja, bei denen, die sagen, die Reaktion von Vettel geht gar nicht. Ja, also da muss man sich hinstellen und sagen, Mann, ich habe den Fehler gemacht, ich bin ihm in die Karre gefahren, es ist ja nichts passiert, es tut mir leid und gut ist. Aber sich da hinzustellen, danach zu sagen, wofür habe ich eine Strafe bekommen? Eigentlich hätte ja Hamilton eine Strafe bekommen, ja, müssen. Okay, da können wir drüber reden. Aber ich fand die Aktion an sich, das war noch die Emotion in dem vertretbaren Rahmen, wie wir uns das doch auch irgendwie wünschen, oder?
Ja, er hätte hinstellen können und hätte sich hinstellen können und hätte einfach genau das, was ihm währenddessen, wie er den Hamilton gerammt hat, was ihm dort durch den Kopf ging, wenn er das 1:1 so beim Interview auch sagt, dann wird es dann auch wieder menschlicher und man versteht das irgendwo. Weil ja, man ist natürlich unter Druck hier, man steht unter Strom und ab und zu gehen einem das eher mal die Nerven durch, aber dann hinstellen und jeder Frage ausweichen und so tun, als ob er ja, von nichts weiß, das habe ich auch schwach gefunden, ja.
Diese Ausgabe heißt Heul, Susi und Strolch. Ja, ihr versteht es. Heul, Susi, Sebastian Vettel, Christian Nimmervoll. Sebastian Vettel ist ja nicht dafür, also nicht unbekannt dafür, in manchen Situationen einfach so ein bisschen rumzupatzen und zu sagen, der Fehler liegt nicht bei mir. Aber in diesem Fall, auch was Michael hier uns geschrieben hat, er verliert viele Sympathien. Ich glaube, das ist wirklich der Fall, ne?
Ja, leider. Und ich habe Verständnis dafür, genau wie der Christian, dass dir da mal die Sicherungen einfach durchbrennen, dass du da auch mal rüberziehst. Und auch da schlagen übrigens beim Thema Bestrafung zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe das auch in meiner Kolumne am Montag geschrieben. Einerseits finde ich es cool, wenn die Leute, weil wir wollen ja immer diese Typen, wenn die solche Angelegenheiten wie Männer untereinander regeln und alles ist gut. Andererseits ist natürlich der andere Punkt, die FIA muss irgendwie ein bisschen Konstanz in ihre Bestrafung reinbringen. Und wenn sie das tun, dann muss man mal nüchtern festhalten, dass das nichts ist, was dem Sebastian einfach so passiert ist. Also vielleicht war das schon ein bisschen im Affekt, einfach weil er so auf 180 war. Aber er hat das schon mit Absicht gemacht. Und das hat er im Übrigen auch an einem Punkt in den Fernsehinterviews mal zugegeben. Also er hat, glaube ich, 30 Mal nachgefragt wurde, ob es denn jetzt Absicht war oder nicht. Und er hat dann, ich weiß nicht, ich glaube, es war bei RTL oder in irgendeinem deutschsprachigen Interview auf jeden Fall, da hat er dann gesagt, ich wollte meinen Standpunkt klar machen. Also er hat nicht direkt gesagt, es war Absicht, aber im Grunde genommen hat er es damit beantwortet. Ja, schwierig, weil wenn man sich anschaut, wie die FIA in der Vergangenheit bestraft hat, dann finde ich tatsächlich auch, da bin ich beim Christian Kleen, die Strafe zu mild. Also da ist er echt mit einem blauen Auge davon gekommen, weil da hätte man ihn meiner Meinung nach mindestens disqualifizieren müssen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob der Sebastian aus der Nummer schon ganz raus ist. Weil wenn wir uns erinnern, letztes Jahr in Mexiko war diese Geschichte, wo er Charlie Whiting am Boxenfunk beschimpft hat und hat sich dann nachher entschuldigen müssen auf Druck von Sean Tottin, der ja wiederum FIA-intern diese Kampagne für Road Safety extrem pusht. Also das ist denen sehr, sehr wichtig, politisch einfach bei der FIA auch. Und damals hat man schon gesagt zum Sebastian, du bist so ein bisschen angezählt, jetzt pass mal auf, dass dir solche Geschichten nicht mehr passieren. Und ich glaube, dass der Sebastian sehr gut beraten wäre, sich jetzt sehr, sehr schnell hinzustellen und sich auch öffentlich zu entschuldigen für diese Aktion. Weil ich glaube, mit Unsportlichkeit kommt er beim Schottott nicht so weit, auch wenn ihm Schottott, glaube ich, grundsätzlich wohlgesonnen ist. Aber ich glaube, da muss er was tun. Wenn da nicht eine öffentliche Entschuldigung kommt dafür, würde ich fast Geld drauf wetten, dass noch irgendwas kommt in irgendeiner Form.
Sebastian, die Einladung steht. Ja, du weißt, wie du uns erreichen kannst. Christian Kleen, jetzt muss man natürlich auch mal so sehen, du bist natürlich in so einem Auto und du hast es ja selber erlebt, das Adrenalin ist sehr weit oben, das kennen wir ja auch aus unserem privaten Auto. Ja, machen wir uns nichts vor, wenn wir unter Stress sind und dann passiert irgendwas, also es passiert jetzt kein Unfall oder so, aber ne, wir alle haben den Mittelfinger nicht immer bei uns. Ne, das müssen wir einfach mal auch mal zugeben. Und den Schuh ziehe ich mir persönlich auch an. Das ist für mich gar kein Problem. Aber in dem Fall, Sebastian Vettel, was macht das mit so einem, wenn man dann auch hört, wenn Lewis Hamilton sagt, Sebastian Vettel ist unsportlich und ein schlechtes Vorbild für Kinder? Also das habe ich selten gehört, dass ein Formel-1-Fahrer ein großes Vorbild für Kinder sein soll, weil dann sollte Lewis Hamilton seinen Lebensstil ja auch mal überdenken. Ja, aber wie ist das mit so einer, ist das nicht manchmal auch ein bisschen doppelmoralisch in dem Fall? Was ist deine Einschätzung?
Ja, ich glaube nicht, dass jetzt wirklich die Kinder gemeint hat, die hier im Fernseher zuschauen, eher die jungen Nachwuchspiloten in anderen Rennserien, die für solche Sachen ja dann auch bestraft werden und härter bestraft werden, also deutlich härter bestraft werden, wie das beim Sebastian war mit einer 10-Sekunden-Strafe. Und ja, ich glaube eher, dass er das gemeint hat, dass das keine Vorbildaktion war in Sachen Nachwuchspiloten in einer anderen Rennserien. Ja.
Okay. Ist das für dich vergleichbar gewesen wie mit der Aktion von Michael Schumacher gegen Jacques Villeneuve 97?
Ja, die war fast noch ein bisschen härter, oder?
Ja, gut, da ging es noch um viel mehr, ne? Aber
ja, da ging es noch um viel mehr, ja. Ich meine, Sebastian hat jetzt sicher nicht den Lewis Hamilton rausschießen wollen. Das hätte ihm ja selber auch nichts gebracht, wenn beide Autos kaputt gewesen wären. Ich denke einfach, es ging ihm, haben ihm wirklich die Sicherungen durchgebrannt. Wollte ihm so ein bisschen einen Rammstoß geben, seinen Stammbock da wirklich zeigen, aber ja, das war einfach zu viel des Guten und schlussendlich unsportlich.
Aber schön auch, wer sich jetzt dazu alles äußert, ne? Natürlich wir hier in dieser Sendung, ja, aber auch, jetzt kommen sie alle aus ihren Löchern gekrochen, Christian Nimmervoll. Du hast das ja, ihr müsst das ja alles irgendwie ordnen, ne? Jetzt sagt ja jeder was dazu. Timo Glock sagt was dazu, ja, oder auch Jacques Villeneuve natürlich. Ja, der hätte das nämlich auch so gemacht wie Sebastian Vettel. Das fand ich ganz lustig, als er das gesagt hat. Was ist jetzt der nächste Schritt? Ich meine, es wird ja dann offenbar doch verhandelt. Gilt da nicht in der Formel 1 auch sowas wie eine Tatsachenentscheidung? Wenn jetzt 10 Sekunden Strafe ist, dann vorbei, so wie Marc Surer auch sagte. Kann da jetzt tatsächlich noch sowas kommen wie vielleicht ein Punktabzug oder tatsächlich eine Sperre?
Also erstmal muss ich die Experten ein bisschen in Schutz nehmen, weil das ist ganz oft was ich bei uns auch in Leserbriefen lese. Jetzt kommen die aus den Löchern gekrochen und äußern sich dazu. So ähnlich wie der Christian jetzt in dieser Show. Nur hätten wir den Christian nicht gefragt, würde er dazu auch nichts sagen. Noch.
Timo Glock kriegt genau, kein Auto mehr.
Ja, aber da muss man ein bisschen aufpassen.
Timo Glock also ist 2008.
Die Leute werden natürlich gefragt um ihre Meinung. Ja, also da ruft kein Timo Glock irgendwo an oder kein Jackie Stewart irgendwo an und sagt, bitte, ich möchte dazu meinen Senf abgeben. Also das erstmal, da glaube ich, muss man bei den Lesern ein bisschen Verständnis dafür schaffen. Zur Tatsachenentscheidung. Was das Rennen in Baku jetzt angeht, kann man ihn meines Wissens, und da müsste ich mich jetzt tatsächlich in ein Regelbuch ein bisschen reingraben, das kann ich spontan aus dem Kopf nicht beantworten, aber ich glaube, das ist tatsächlich durch, da kann man nichts mehr machen. Aber was man, glaube ich, schon machen kann, ist, für unsportliches Verhalten gibt es ja diesen berühmten Paragraphen 151c, der sehr, sehr viel Ermessensspielraum zulässt, und den kann man natürlich anwenden, theoretisch, und kann bis hin zu einer Sperre führen. Ich glaube, dass die FIA sich das sehr gut überlegen wird, was sie tun, weil einerseits, natürlich kann man das nicht einfach so stehen lassen, wie es passiert ist. Und ich glaube, es ist auch eine relativ einhellige Expertenmeinung, dass die Strafe sehr, sehr mild war. Da gibt es ein paar Ausreißer, aber die meisten sehen das, glaube ich, so. Andererseits geht es natürlich auch um die WM. Also man wird auch tunlichst aufpassen, dass man nicht zu viel... Also es ist eine ganz schwierige Entscheidung. Ich möchte nicht in der Haut der FIA stecken. Vielleicht lässt man sich auch irgendwas einfallen, dass der Sepp, keine Ahnung, Road-Safety-Geschichten machen muss oder Ähnliches. Was, glaube ich, nicht möglich ist vom Reglement her, wenn man 151c strapaziert, dass man ihm eine Gridstrafe oder Ähnliches gibt. Kann aber auch sein, dass man da Möglichkeiten findet dafür. Aber ich glaube, wenn es tatsächlich um diesen Unsportlichkeitsparagraphen geht, dann ist die einzige Möglichkeit, also Geldstrafe geht sowieso immer, oder Rennsperre eben. Rennsperre ist natürlich schon wieder brutal hart. Andererseits war die Aktion vom Sebastian halt echt dumm. Ich glaube wirklich, ich muss das nochmal betonen, ich glaube, er muss sich entschuldigen, um ein bisschen auf dieses Strafmaß einzuwirken. Vielleicht hat er das auch schon getan und wir wissen es nicht. Das werden wir mit Sicherheit bis zum nächsten Rennen erfahren.
Ich habe nichts gelesen. Also ich habe bei euch steht nichts. Ihr seid meine Quelle.
Ja, aber das meine ich, dass er vielleicht mit Todd schon gesprochen hat,
ach so,
mit Hamilton inzwischen gesprochen hat und dass das irgendwann in den nächsten Tagen bekannt wird. Können wir nicht sagen. Wäre ich sein Berater, würde ich ihm dringend dazu raten, auf jeden Fall.
Aber Christian Klien, sagen wir mal ehrlich, dass jetzt dieser, in Anführungsstrichen, Krieg zwischen den beiden ausbricht. Das ist doch genau das, was wir wollten, oder? Wir wollten doch nicht mehr dieses, ja, wir sind jetzt Arm in Arm und fahren munter bei der Fahrerparade um die Strecke und machen Witzchen. Ich möchte Action sehen.
Ja, die haben wir jetzt ganz bestimmt, ja. ja, du, es war auch bis jetzt schon, es war ein guter Zweikampf zwischen denen. Aber ich denke, er sollte fair bleiben auf der Strecke. Ja. Das ist für mich irgendwo das Wichtigste. Das ist ganz klar, dass wir Spannung haben wollen. Ob es jetzt da wirklich von Rennwochenende zu Rennwochenende ewig lange Diskussionen geben muss, ja, also für mich brauchst du das nicht, aber ich bin ja auch kein Journalist, ich bin Rennfahrer, für mich heißt es, auf der Strecke muss gekämpft werden und da sollen sie auch das Messer zwischen die Zähne nehmen.
Sag mal Christian, hat man dir bei Renault schon ein Cockpit angeboten?
Bei Renault? Nee, ja. Noch nicht, ich bin bei Jaguar.
Ja, ist ja egal, das ändern wir um, wir malen einfach das Logo um. Wäre das für dich, wäre das was für dich? Julian Palmer ist ja vielleicht bald nicht mehr da.
Ja, nee, mit der Formel 1 habe ich abgeschlossen, aber ich bin mir sicher, dass da einige Piloten schon angerufen haben und einige in der Schlange stehen. Ja.
Ich wollte es mal versuchen.
Naja, tut sie natürlich. Für Palmer ist eine schwierige Situation. Ja. Er hat da mit Nico Hülkenberg wirklich einen Fahrer, der in jedem Top-Team fahren könnte, der extrem stark ist. Und ja, er holt sich nicht, kommt nicht auf Speed und ja, es wird für ihn immer schwieriger und schwieriger und das Ende ist abzusehen.
Ja, sprechen wir gleich auch noch drüber. An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, Christian Klien, dass du die Zeit genommen hast, hier heute bei uns reinzuschauen.
Dankeschön.
Es war mir eine Freude. Social Media, gerne. Da bist du ja auch aktiv. Wie kann man dich erreichen?
Richtig. Mich kann man unter Instagram, Facebook, Twitter, überall unter meinem Namen finden.
Sucht ihm, folgt ihm und dann hören wir dich sicherlich bald mal wieder hier, oder?
Dankeschön, ja gerne, ja.
Alles klar.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Christian Immervoll, Ole Waschkau, ihr bleibt dabei. Wir machen gleich weiter. Das Rennen in Aserbaidschan hat noch viele Themen mehr geboten und wir sprechen darüber in unserer XXL-Ausgabe hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung und ich höre sehr gern meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Es ist die extra lange Ausgabe hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de und das gehört sich auch so. Nach diesem Rennen in Aserbaidschan gibt es eine Menge zu besprechen. Gerade eben haben wir mit Christian Klien die ganze Situation versucht in eine Ordnung zu bringen zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Christian Immervoll ist hier von motorsporttotal.com, Formel 1.de, unserem Partner und Präsentator von allen Motorsportformaten hier auf meinsportradio.de und natürlich Ole Waschkau, dessen YouTube-Kanal Mike Weiß Motorsport News ihr auf jeden Fall auch abonnieren solltet, um da auch noch weitere Informationen zu bekommen. Aber Christian, mal im Ernst, ich glaube, diese Situation zwischen Hamilton und Vettel, das wird noch so lange nachhallen und ich würde fast behaupten, dass das nicht das letzte Scharmützel der beiden war in dieser Saison.
Ach ja, es ist spannend, oder? Ich finde es richtig spannend, wie das jetzt weitergeht, weil da ich also das Spektrum ist einfach so breit, was da jetzt passieren kann. Es kann von Seiten der FIA noch irgendwas passieren mit einer Sperre. Es kann passieren, dass Sebastian plötzlich zu Hause beim Videostudium einsieht, boah, da habe ich echt einen Mist gemacht. Das muss man ja zu seiner Verteidigung ein bisschen sagen. Der hat die Replays natürlich noch nicht gesehen. Der weiß natürlich ganz genau, was er getan hat. Aber ich glaube, ein bisschen Distanz, vielleicht sieht das dann auch anders. Also vielleicht stellen die sich auch hin in Österreich und machen am Donnerstag einen freundlichen Handshake. Ich weiß es nicht.
Bei dem Red Bull Bullen. Ja, sie treffen sich oben auf genau. Der Plattform. Und Helmut Marko macht ein Schleifchen drum.
Aber ich würde auch das nicht ausschließen. Also ich traue das den beiden zu. Sebastian hat ja auch gesagt, er hat größten Respekt vor Lewis Hamilton. Nun muss man klar sagen, er kommt ja auch aus der Position, dass der Lewis jetzt nichts falsch gemacht hat in dem Fall. Aber ja, ich bin mal gespannt. Was mich eigentlich noch recht beeindruckt hat, und vielleicht war da ein bisschen Kalkül auch dabei, weiß ich nicht, aber wie cool eigentlich der Lewis in den Interviews nachher war, weil Lewis Hamilton ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass er sich wahnsinnig gut im Griff hat, immer emotional, wenn solche Dinge passieren. Aber diesmal war er tatsächlich erstaunlich gelassen. Also er hat schon ein paar Kommentare abgegeben, dass es respektlos war und so weiter. Und ich glaube, das werden ihm ja auch die meisten unterschreiben. Aber er war relativ gut gelassen, hat gesagt, jetzt fahre ich erstmal nach Hause und mache mir Gedanken drüber und das liegt hinter uns. Viele wissen das, ich finde Lewis Hamilton menschlich nicht immer super toll, aber das hat er echt gelassen und cool abgewickelt. Aber vielleicht, wie gesagt, hat sie sich auch einfach ein bisschen dran erfreut. Was reibt sich die oder die Eiche, die sich am Baum reibt, weißt du so ungefähr? Ja. Und hat sich halt ganz bewusst angeschaut, wie sich der Vettel aufreibt und stand da gelassen drüber. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Also wir können so viel spekulieren drüber, das ist eigentlich schön. Aber es war definitiv der Lewis im Nachtclub der coolere von den beiden.
Ja, Ole, jetzt kann man natürlich sagen, das war die Ruhe von demjenigen, der weiß, dass er nichts falsch gemacht hat, ne? Also das wirkt ja auch nicht so im Vergleich zu anderen Lewis Hamilton Interviews, wo er ja auch schon mal dann durchaus arroganter ist, wo man dann merkt, so aha, da brodelt's, da ist irgendwas, auch in den ganzen Zweikämpfen mit Nico Rosberg, die da so waren. Der wirkt da auf mich völlig mit sich im Reinen, dass er einfach tatsächlich denkt und das ist ja eigentlich auch so, dass da kein großer Fehler von ihm ausging.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also der hat wahrscheinlich, da muss man ihm den Kredit geben, dass hat wahrscheinlich selbst überrascht, ja, weil er nichts falsch gemacht hat. Und was soll er dann da auch zu sagen, ne? Ich meine, was kann er dann dafür, dass er ihn dann da ins Auto fährt, ne? Also er war wahrscheinlich genauso überrascht. Geärgert hat er sich sicherlich dann wegen einer anderen Sache. Aber ich war auch überrascht. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass er da irgendwie genervt ist oder so, so wie er das ja sonst immer ist, wenn was nicht so läuft. Aber das war hier gar nicht so. Das hat mich eigentlich am meisten überrascht, weil er ja am Ende dann ja auch noch ist er vor Hamilton ins, nee, hinter Sebastian Vettel ins Ziel gekommen, ne? Ja.
Ja.
Und das ist eigentlich dann, fand ich schon ziemlich erstaunlich, dass er dann nicht irgendwie genervt war oder sich aufgeregt hat, aber wahrscheinlich hat er sich gedacht, Schwamm drüber. Da kann ich jetzt auch nicht mehr viel machen. Und wenn der mir ins Auto fährt, dann ja, was soll ich da groß machen? Und deswegen war das wahrscheinlich so. Also aber ich bin mal gespannt, wie die beiden dann in Österreich miteinander umgehen werden.
Was natürlich super bitter für Lewis Hamilton war, Christian, die Sache mit der Kopfstütze. Ne? Also ja. nach diesem Rennabbruch hat man ihm diese Kopfstütze nicht richtig eingerastet und die ist immer wieder rausgepoppt. Also dieses Schaumstoffteil hat man immer gesehen, dieses pinke Zeug, was da rauskam. Und er wollte, also das war ja auch wirklich verrückt. Er ist auf der langen Geraden, dem achten Gang bei 340 km/h und hält da mal eben locker dieses Teil fest. Da dachte ich so, rennen wir über Vorbildfunktion. Das ging dann nicht anders, es musste getauscht werden, die Rennleitung hat angewiesen, Mercedes muss das tauschen, super bitter, man hat wieder den auf den Tisch hauenden Toto Wolff gesehen und Lewis Hamilton hätte das Rennen sonst klar gewonnen.
Ja, ganz eindeutig, also ich glaube, da haben wir überhaupt kein Fragezeichen dazu, der war vom Speed her deutlich schneller als der Ferrari, auch im Renntrim, wo es ja am Freitag bei den Longruns hat es ja noch so ausgesehen, als wäre Sebastian Vettel sehr, sehr konkurrenzfähig und das wird es vielleicht trotz des großen Abstands im Qualifying am Sonntag dann spannend werden. Dem war nicht so. Ich glaube, Lewis musste gar nicht an die Grenzen gehen des Autos bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann eben turbulent geworden ist. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum er so im Reinen ist mit der ganzen Nummer, weil er weiß, das Auto macht irgendwie gerade einen Turnaround, die kriegen das jetzt in den Griff, dass sie dieses Setup-Fenster konstanter treffen und vielleicht gibt ihm das einfach die Gelassenheit und Ruhe momentan da so ein bisschen drüber zu stehen. Eins möchte ich vielleicht noch ergänzen, es sieht natürlich alles danach aus, als hätten die diesen Headrest nicht richtig eingeklickt oder wie auch immer, ich kenne den Mechanismus nicht genau. Toto Wolff hat sehr empfindlich reagiert in einem TV-Interview in England, als genau das suggeriert wurde, nämlich dass es einen Mitarbeiter gab, der das nicht richtig eingeklickt hat. Ich habe bei Mercedes, es war glaube ich gestern Abend, nochmal nachgefragt, ob die schon genau wissen, was denn da jetzt passiert ist. Da kam als Antwort zurück, nein, noch nicht, sie untersuchen das ganz genau. Wie gesagt, das deutet alles darauf hin, dass da einen menschlichen Fehler gegeben hat. Aber wir müssen noch abwarten. Ich glaube, die werden mit Sicherheit irgendwas dazu sagen, was da denn dann wirklich passiert ist. Als der Lewis dann mit der Hand das Ding festhielt, dachte ich erstmal, das ist jetzt echt eine coole Nummer. Da bei Tempo 340 noch ein bisschen Boxenfunken dabei und dann genau das Ding festzuhalten. Mir war auch relativ schnell klar, dass da die Rennleitung natürlich die Hand drauf haben muss. Aber die haben es probiert. Das fand ich irgendwie auch cool. Und dann die Gelassenheit der Anweisung noch vom Renningenieur, der ihm gesagt hat, probier's doch mal mit dem Kopf. Völlig irre, oder? Bei Tempo 340 in dem Stadtkurs. Sie mussten es dann wechseln und dann war es natürlich unglücklich, dass er auch noch hinter Sebastian Vettel zurückgefallen ist und den auch beinahe noch gekriegt hätte. Also in der letzten Runde, ich glaube, wäre es eine Runde länger gegangen, hätte das tatsächlich geklappt.
Ja, glaube ich auch. Ja, auch wieder so eine Sache. Warum kann man bei Mercedes nicht einfach sagen, das ist einfach ein menschlicher Fehler gewesen. Also es tut doch keinem weh. Also nur weil man dann nicht hundertprozentig perfekt ist, das ist halt wahrscheinlich auch so dieser falsche Zwang in der Formel 1, das ist ständig perfekt zu sein, oder?
Ja, aber vielleicht wissen sie es halt tatsächlich noch nicht wirklich. Also ob da jetzt, vielleicht ist ja auch einfach irgendwie eine Klemme oder so locker geworden, obwohl die richtig eingerastet wurde vom Mechaniker. Ich glaube, der Reflex von Toto Wolff war der tatsächlich, das Team ein bisschen zu schützen, solange sie es selbst noch nicht mit Sicherheit wissen. Aber klar, ich meine, irgendwo ist ein Fehler passiert, weil wenn es nicht der Mechaniker war, der das Ding nicht richtig reingeschnallt hat, dann war es halt irgendein anderer, der diesen Mechanismus gebaut hat, der einfach nicht gut genug war dann in dem Moment. Also irgendwo ist auf jeden Fall ein Fehler auf Mercedes-Seite passiert. Aber die haben auch auf ihrer Website eine Art Kolumne gepostet gestern, wo die ganz bewusst sagen, wir sind nicht die, die mit dem Finger aufeinander zeigen. Und das finde ich eigentlich auch eine gesunde Haltung. Also ich mag auch Menschen, die nicht sofort im Reflex die Schuld von sich weisen, sondern sich erstmal damit auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist die Kultur im Team, der es Toto Wolff letztendlich dabei geht. Dass man jetzt den Ted Kravitz, weil das war der Journalist, der ihn darauf angesprochen hat, ich weiß nicht, ob es in Deutschland so viele Fans gesehen haben, gibt es mit Sicherheit irgendwo im Internet, den hätte man jetzt nicht so anfahren müssen wahrscheinlich, aber okay, das war halt ein Rennen voller Emotionen und Toto Wolff war wahrscheinlich auch geladen, das hat man ja gesehen, du hast schon gesagt, direkt mal wieder die Faust auf den Tisch, aber ist doch gut, also ist doch schön, ich finde, wenn die Emotionen nicht da wären, dann hätten wir alle nichts zu reden. Und deswegen muss ich jetzt auch nochmal zurückkommen auf die Strafe für den Sebastian. In der perfekten Welt und wenn es nicht die Formel 1 in den letzten Jahren so gegeben hätte, wie sie ist, würde ich auch sagen, lass das die doch regeln wie Männer und dann passt diese 10-Sekunden-Strafe. Aber es gibt eben eine Vergangenheit in der Formel 1 und du kannst nicht einmal so bestrafen und einmal so. Und dann war die Strafe halt zu mild in meinen Augen.
Ja, aber... Gut, schweifen nochmal ab. Ihr habt auf Formel1.de habt ihr einen sehr interessanten Artikel veröffentlicht, und zwar Jackie Stewart, einer dieser, das war Jackie Stewart, genau, der gesagt hat, diese Rotation bei den Stewarts muss aufhören. Und das ist tatsächlich auch etwas, wo ich immer denke, und als dann Sascha Roos, ich weiß auch immer, wer auch immer das vorgelesen hat, die Namen derjenigen, die da in der Kommission sitzen, das sind ja immer wieder neue Namen, und dann hängt Mika Salo da irgendwann drin, und dann immer einer vom lokalen Motormobilclub. Also da denke ich mir dann so, es gibt so viele Ex-Fahrer, ja, die man da jedes Mal hinsetzen könnte und die ein wirklich stabiles Gerüst bilden an Kommissaren, die das auch wirklich vernünftig entscheiden können. Warum macht man das nicht? Warum? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich bei Jackie Stewart, da muss ich schon Todd was überlegen, weil ich glaube, das wird in den nächsten Rennen nicht weniger knifflig für die.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich glaube, dass die Motivation ist, warum man das wechselt. Also die Frage hat es ja immer wieder schon mal gegeben und die Diskussion darüber, ob man nicht permanente Rennstewards einrichtet. Ich glaube, dass ein Argument dagegen ist, das zu tun, laut FIA-Argumentation zumindest, dass du halt verhinderst, dass Tendenzen entstehen. Also wenn man merkt, jetzt ein Steward entscheidet tendenziell ein bisschen pro Vettel oder die kennen sich, haben irgendwie eine gemeinsame Vergangenheit oder ähnliches. Ich glaube, dass man mit der Rotation versucht, dem ein bisschen entgegenzuwirken. Aber tatsächlich glaube ich auch, wenn man die vier Richtigen findet dafür, von dem man weiß, das sind integre Persönlichkeiten, dann wäre es wahrscheinlich besser, permanente Rennstewards zu haben, einfach weil das Maß der Strafe und auch die Art der Diskussion, wie die zu ihren Urteilen kommen, halt einfach konstanter wäre. Und das wäre wahrscheinlich schon ein Fortschritt für die Formel 1. Es geht ja nicht nur um die Strafe, die letztendlich ausgesprochen wird. Ich meine, da sitzen immer vier völlig unterschiedliche Leute dann da und diskutieren miteinander. Und ich kann mir gut vorstellen, ich war noch nie dabei, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da in unterschiedlichen Gruppenkonstellationen halt auch ganz anders diskutiert wird drüber. Weil da ist halt einfach keine Konstanz da. Die einzige Konstanz, die da ist, ist natürlich Charlie Whiting, der Rennleiter, der nicht stimmberechtigt ist in diesem Gremium, aber natürlich schon dabei ist, wenn die miteinander beraten und denen auch die Fakten präsentiert sozusagen als neutraler Beobachter. Der wird wahrscheinlich schon dann und wann mal intervenieren und sagen, vielleicht sollten wir hier nochmal an das Urteil von diesem und jenem Rennen denken, um da ein bisschen Konstanz reinzukriegen. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Ich möchte nicht in der Position der Vier sein und ganz objektiv, so ist es halt immer bei Schiedsrichtergeschichten, ja, geht's halt fast nicht.
Ole, wir müssen natürlich fragen, warum eigentlich Vier? Ja.
Das ist die nächste. Vier ist eine doofe Zahl, um eine Mehrheit zu finden.
Deswegen dauert das manchmal auch so lang. Ja, die sind immer halt zwei blöd, gegen ne? zwei. Ja? Ja. Und wenn man hier auf die Namen guckt, Paul Gutier aus der Schweiz, Enzo Spano aus Venezuela, Danny Sullivan, den kennt man wenigstens, und den Namen vom aserbaidschanischen Motorsportverbandstypen hat man sich geschenkt. Wahrscheinlich konnte man das gar nicht schreiben. Also das ist halt, Ja, weiß ich nicht. Also das, gut, Martin Brundle, der dafür bekannt ist, eine sehr meinungsstarke Ansicht zu haben, auch manchen Fahrern gegenüber, würde ich jetzt auch nicht da reinsetzen in dieses Gremium, ehrlich gesagt. Aber es wird ja wohl, sagen wir mal, 5 Leute geben, die man, finde ich, jedes Wochenende da hinsetzen kann. Und wenn es Mika Salo ist.
Ja und nein. Wenn du natürlich immer die gleichen hast, dann ist es halt auch vielleicht auch ganz schnell so, dass die einen eher besser behandelt als den anderen, weil es halt immer die gleichen sind oder dass sich da gewisse Meinungen festigen oder so.
Aber Dennis Sullivan ist doch auch regelmäßig dabei.
Ja, deswegen, lass mich mal kurz ausführen, deswegen
natürlich.
Anstatt immer die gleichen zu nehmen, wäre es ja schon ein Anfang, wenn man ein Pool hat, aus dem man die auswählt, zum Beispiel, wie es auch beim Fußball gemacht wird. Ja, ist ja auch immer ein anderer Schiedsrichter, ne? Gut, gibt auch mehr Spiele, aber das lassen wir mal aus vor. Aber das sind auch nur eine Handvoll Leute, die das machen. Und anstatt immer wieder komplett andere hinzusetzen, wäre es doch vielleicht interessant, wenn du so, keine Ahnung, 30 Leute hättest und da werden die halt immer gemischt oder dahingesetzt und die Hälfte
aber fällt dann. Ja? Und da muss ich reingrätschen, das tun die eigentlich. Also das merke ich dieses Jahr noch viel intensiver als sonst.
Ich dachte, das wären immer irgendwelche Leute, so wie beim Skispringen. Ja, aber
wir präsentieren dieses Straße Jahr tatsächlich in unseren Facts am Mittwoch oder Donnerstag, je nachdem wann wir die veröffentlichen, auch die Aufstellung der Rennkommissare. Der Einzige, der wirklich bei jedem Rennen bei anderen ist immer der Vierte sozusagen, weil der wird vom nationalen Verband gestellt. Also der ist tatsächlich bei jedem Rennen unterschiedlich. Aber Paul Gutjahr war jetzt dieses Jahr, schlag mich tot, ich weiß nicht, aber ist mit Sicherheit schon zum zweiten oder dritten Mal gewesen. Also dieser Pool aus Leuten ist schon immer der gleiche. Das ist nicht so, dass da jetzt bei jedem Rennen völlig andere Personen sind. Die machen schon jeder 4-5 Events pro Jahr. Okay. Also es ist nicht so, dass bei jedem Rennen ein anderer drin sitzt. Außer, wie gesagt, der Vierte, der immer vom nationalen Verband gestellt wird.
Ja gut, aber dann vielleicht halt den Pool erweitern oder so. Oder vielleicht noch mehr Fahrer dazu nehmen, Ex-Fahrer oder so. Also weiß ich auch nicht, wie man da auf einen Nenner kommen könnte. Oder es wäre vielleicht schon ein Anfang, wenn man nicht 4 nimmt, sondern entweder 3 oder 5.
Ja, ich verstehe all deine Argumente. Eins möchte ich noch zur Ehrenrettung dieser Stewards anmerken. Also es wird ja auch in den Medien häufig so abwertend drüber gesprochen, wer ist jetzt Enzo Spano oder wer ist Paul Gutjahr. Also wenn man sich die Biografien der Leute anschaut, die kommen schon alle aus dem Motorsport. Die haben auch fast alle mal aktiv Motorsport betrieben. Jeder hat irgendwie eine Verbandskarriere gemacht von denen. Aber das sind nicht Leute, die jetzt Motorsport fremd sind. Und ich glaube, wenn man noch eine Parallele zieht zum Fußball, vielleicht sind auch die wenigsten Schiedsrichter Ex-Kicker. Also es ist ein schwieriges Thema. Ja, ich möchte nicht in der Haut der Vier stecken, weil ich verstehe die Argumente total, dass man da Ex-Fahrer reinnimmt, die das auch besser bewerten können. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Unterschied zum Fußball. Ja, ich weiß es nicht. Es ist echt nicht einfach. Ich möchte nicht in der Haut der Vier stecken, weil wie du es machst, ist es falsch, glaube ich.
Vielleicht sollte man einen Fan dazu nehmen.
Genau, ein Public Vote zu jedem Fall.
Ja, ganz genau. Aber keinen Betrunkenen, ne? Nicht, dass Marc Surer Angst haben muss, dass sie Betrunkenen finden irgendwo.
Und vor allem glaube ich, dass dann Rio Haryanto immer sehr gut weggekommen wäre, weil die ganzen Indonesier, wenn die abstimmen.
Das stimmt. Und Karun Chandok wahrscheinlich auch.
Ja.
Nur Pastor Maldonado, der wäre da auch nicht gut weggekommen.
Ja, vielleicht kommt er ja zu Renault. Mal gucken.
Können wir nochmal drüber sprechen. Wir machen eine kurze Pause. Natürlich für euch die Möglichkeit, uns bei iTunes zu abonnieren. Da freuen wir uns natürlich drüber, wenn ihr das tut, denn dann bekommt ihr jede Ausgabe von Starting Grid sofort auf euer Endgerät heruntergeladen, sobald sie online ist. Und für euch auch immer die Chance, da eine Rezension zu schreiben, idealerweise 5 Sterne und einfach ein bisschen Lobkritik, Anregungen, was machen wir gut, was machen wir schlecht, wir versuchen die Sendung für euch immer zu verbessern, immer anzupassen, auf euch zu hören, deswegen ja auch diesmal die 2-Stunden-Ausgabe, weil sich das einige gewünscht haben und also schaut einfach mal rein, abonniert uns, kommentiert fleißig auch unter die Kommentare auf meinsportradio.de, wir wollen hören, was ihr zu sagen habt zur Formel 1. Auf unserer Facebook-Seite könnt ihr das natürlich auch machen. Sucht da einfach nach Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Abonniert uns da und dann bekommt ihr auch immer dort die neuesten Informationen zu unseren neuen Ausgaben. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über den Nutznießer dieses ganzen Dramas in Aserbaidschan, über Daniel Ricciardo, ja, und die kleine Unglücksfigur im Red Bull-Rennstall, Max Verstappen. Bleibt dran.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Wir sind in der zweiten Stunde von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Die XXL-Ausgabe, die Sonderausgabe zum großen Preis von Aserbaidschan in Baku. Ihr habt sie euch gewünscht, ihr bekommt sie, denn wir erfüllen Wünsche hier bei Starting Grid. Und wir, das sind Kevin Scheuren, meine Wenigkeit. Mir könnt ihr bei Twitter unter @ks_0811 folgen, mir dort schreiben. Dem Chefredakteur von motorsporttotal.com, Formel1.de, Christian Nimmervoll, den bekommt ihr da unter @mst_christian_n. Und Ole Waschkau, der auch dabei ist, unter @MikeWeiss, MikeWeiss. Dort könnt ihr uns allen folgen und mit uns in Kontakt treten. Wenn ihr Fragen habt, die wir hier in der Sendung beantworten sollen, Kommentare, Meinungen, immer gern gesehen, immer raus damit. Und ja, bald werden wir sicherlich für euch auch die Möglichkeit haben, hier mal in der Sendung mit dabei zu sein. Ja, wenn ihr mit uns über die Formel 1 diskutieren wollt, dazu braucht ihr eigentlich nur ein Headset und Skype. Ja, und alles Weitere können wir dann besprechen. Also da werden wir uns mal was überlegen und dann könnt ihr auch hier in der Sendung mal mit dabei sein und euren Senf zur Formel 1 da lassen. Wir haben über das Problem gesprochen, was Hamilton und Vettel hatten. Kein Problem hatte Daniel Ricciardo, obwohl das Rennen begann etwas schwierig für den Australier, der am Ende Grund zum Lachen hatte, aber am Anfang, ja, sagen wir mal so, ein paar Teile im Lüftungsschacht hatte, die ihm sehr, oder im Bremsschacht, in der Bremsbelüftung hatte, die ihm Probleme gemacht haben. Die wurden dann relativ schnell rausgenommen. Er hatte so ein bisschen Glück auch bei den ganzen Restart-Phasen und bei dem Rennabbruch. Aber am Ende, Christian, Red Bull, Dr. Helmut Marko hat es ja angekündigt, ne? Wir sind gut dabei, wir haben Chance aufs Podium. Das ist, wenn der Sieg wird, ich glaube, damit haben die auch nicht gerechnet.
Nee, haben sie ganz, ganz bestimmt nicht. Und ich habe gestern auch mit Helmut Marko kurz telefoniert und ich habe ihm zum Sieg natürlich gratuliert. Und das Einzige, was er dazu gesagt hat, war, Unverhofft kommt oft. Also wir vergeben ja am Montag nach den Rennen immer Noten für die Fahrer. Da lassen wir auf 3 Säulen abstimmen. Auf der einen Seite macht das der Christian Klien als Experte für uns. Auf der anderen Seite lassen wir die Leser abstimmen, wo wir übrigens diesmal nach diesem Rennen 2,5-mal so viele Vote hatten, wie das normalerweise der Fall ist. Also da sieht man auch, dass das durchaus ein bisschen Interesse generiert hat für die Formel 1. Und dann vergeben wir als Redaktion auch immer Noten. Und wir bei der Redaktion handeln das so, dass die paar Leute, die die Formel 1 am Wochenende gecovert haben, einfach mir ihre Noten schicken und ich lege die dann zusammen und rechne einen Durchschnitt aus. Und dann hinterher, wenn wir sagen, ey, die Note von dir kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen, dann einigen wir uns halt in einer gemeinschaftlichen Diskussion noch auf 1. Und diesmal ist es uns, und deswegen erzähle ich das, tatsächlich unfassbar schwer gefallen, Daniel Ricciardo zu bewerten. Weil er hat natürlich das Rennen gewonnen und er hat jetzt am Sonntag zumindest keinen großen Blödsinn gebaut. Aber wir wollen ja das gesamte Wochenende bewerten. Und ich war einer, wir haben ihm letztendlich eine 2 gegeben. Ich war aber einer von denen, dazu bekenne ich mich, die ganz klar für eine 3 plädiert haben. Und ich war dann auch nicht so glücklich mit dieser 2, die wir ihm dann verpasst haben letztendlich. Weil wenn man sein Wochenende mal nüchtern analysiert, dann hat der Verstappen ihn in allen Trainings aber dermaßen gnadenlos im Griff gehabt. Also da war überhaupt kein Rankommen für den Ricciardo. Der hat im Qualifying richtig Mist gebaut und hätte von diesem 10. Startplatz bei halbwegs einem normalen Rennverlauf überhaupt gar keine Chance gehabt, mehr irgendwas zu tun. Und hat am Sonntag dann, ich konnte natürlich sein Rennen nicht von Anfang bis Ende sehen, weil wir halt nicht nur in der Cockpit-Cam beim Herrn Ricciardo hängen, aber die einzige Glanztat, die er wirklich vollbracht hat, war beim Restart die beiden Williams und ich glaube Magnussen war der dritte.
Ja.
Auf jeden Fall die beiden Williams hat er da in einem Atemzug geschnupft und selbst das war noch ein bisschen tainted sozusagen, weil der Felipe Massa da schon mit dem Stoßdämpfer gekämpft hat und ihn nicht so richtig abgeschirmt hat, weil im ersten Moment dachte ich, bei der Aktion, Stroll und Massa machen das jetzt unfassbar geschickt und machen einfach zu, dass du da nicht vorbeikommst und dann hat Massa die Innenbahn aufgemacht und so konnte Ricciardo dann durchschlüpfen. Also, dann großartigen Riecher gehabt in der Situation, aber ansonsten hat der jetzt nichts groß falsch gemacht zwar, aber hat der auch nichts Überragendes für mich abgeliefert, sondern halt einfach seine Chancen genutzt. Das war ein Riecher bewiesen, einfach im richtigen Moment halt keinen Blödsinn zu machen. Aber ich finde tatsächlich, dass das nicht die ganz große goldene Stunde von Daniel Ricciardo war, fahrerisch eigentlich.
Ja, eigentlich war es auch das Wochenende von Max Verstappen eher, ne, Ole? Also der Holländer wieder unfassbar schnell unterwegs und am Ende war es im Rennen dann der Motor, der ihm wieder um die Ohren geflogen ist. Diese Saison will nicht so richtig laufen für das Supertalent aus den Niederlanden und zu allem Überfluss gab es auch noch eine Strafe für ihn. 25.000 Euro dafür, dass er eine Medienrunde verpasst hat. Also bewusst verpasst hat, weil er nach der Unterhaltung mit seinen Ingenieuren da keinen Bock mehr drauf hatte, kann man irgendwie auch nachvollziehen und finde ich, muss man nicht alles immer so streng sehen, oder? Also das in dem Fall jetzt.
Nee, ist ja Schwachsinn. Also nur weil er da nicht hingehen, muss er eine Geldstrafe zahlen. Also, naja. Weil aus offensichtlichen Gründen auch. Denn er hätte wahrscheinlich dieses Rennen gewonnen. Ja? Wenn es Sergio Perez nicht gewonnen hätte. Ja, aber das ist ein anderes Thema.
Genau.
Denn der war ja in den Trainings, ne? Also wir haben ja uns in unserer WhatsApp-Gruppe auch noch ausgetauscht. Wir konnten das ja gar nicht glauben, wo die plötzlich den Speed ja genommen haben. Und gerade Verstappen, der ja da wirklich vorne mitgekämpft hat. Und deswegen ist es für ihn noch umso schade, ja, wenn man das so sagen kann, dass er hier wieder ausgefallen ist. Weil es wie beim letzten Rennen ja schon, da lag er ja auch in der guten Position mit einem Wahnsinnsstart und ist dann ja auch ziemlich schnell ausgeschieden. Und das ist so ein bisschen die Story seiner Saison bis jetzt, was eigentlich schade ist. Dass er das nicht nutzen kann, auch wenn man bei Red Bull sagt, das kommt noch irgendwann. Also da wäre natürlich jetzt ein Sieg auf dem Red Bull Ring, wäre natürlich das Optimum, aber das würde ich jetzt mal eher ausschließen. Und deswegen ist es, man kann es auch verstehen, dass er da gefrustet ist, weil er hat die Chance natürlich, aber er kann sie natürlich aus technischen Gründen nicht nutzen. Und er ist jetzt, glaube ich, bei 4 Ausfällen in 6 Rennen oder so und in den vergangenen und das ist schon eine Hausnummer und auch gerade für die heutige Zeit ist das echt viel. Ja, und ja, Daniel Ricciardo hat die Chance natürlich mal wieder genutzt, sein 5. Sieg zum 5. Mal, nachdem vorne sich irgendwer ins Auto gefahren ist oder so, muss man oder ausgefallen ist oder so, das muss man auch erstmal so hinkriegen. Immerhin war dann ein Red Bull da, aber ich glaube, Max Verstappen ärgert sich ziemlich schwarz.
Ist es vielleicht ein bisschen so, Christian, das war zumindest mein Eindruck, dass man bei Max Verstappen vielleicht das Motormapping noch ein bisschen aggressiver einstellt, ihm auch noch ein bisschen mehr Power zur Verfügung gibt, weil es dann so ein bisschen auch bei ihm das Lotteriespiel ist. Das ist ein Fahrer, der kommt über den Speed und dann ist es nun mal so, dass der Renault-Motor das zurzeit nicht so richtig mitmachen will oder der Tag Heuer-Motor, der ja ein Red Bull, ein Renault-Motor ist, weil... So ein bisschen habe ich bei ihm das Gefühl, der holt immer unglaublich viel aus dem Auto raus und dann fliegt ihm das Auto immer um die Ohren und ein Daniel Ricciardo, der ein bisschen balancierter fährt, würde ich sagen, so aus der Ferne, der hat damit eben diese Probleme nicht und ist das vielleicht etwas, was du dir vorstellen könntest, was bei Red Bull der Ansatz ist?
Ich weiß es nicht, ganz ehrlich, da habe ich zu wenig Einblick in die Interna. Ich bin ja in Spielberg und treffe mich da auch mit Dr. Marco und vielleicht kann man ihm die Frage mal stellen, genau. Ja. Ich weiß es tatsächlich nicht. Was natürlich, also man sagt uns ja immer, dass du diese modernen Formel-1-Motoren nicht mehr überdrehen kannst und dass in Wahrheit der Fahrer nichts mehr dazu beitragen kann, die irgendwie kaputt zu machen. Also das haben wir in den letzten Jahren ganz oft gehört. Und trotzdem gibt's immer irgendwie Fahrer in einem Team, wo es bei einem ständig kaputt geht und beim anderen nicht. Also ich erinnere mich so, bei Mark Webber war das eine Zeit lang so, bei Red Bull, wo bei Vettel immer alles okay war und bei Webber war ständig irgendwas hin. Jetzt ist bei Red Bull so eine Situation, wo beim Verstappen alles kaputt geht und umgekehrt weniger. Ist das einfach Zufall? Ich weiß es nicht, kann schon sein. Vielleicht gleicht sich's auf eine Karriere dann wieder aus, auch so ein platter Spruch irgendwie, keine Ahnung. Zur Situation von Max Verstappen generell vielleicht eins. Ich glaube, er kann trotzdem einigermaßen entspannt sein, weil es geht dieses Jahr sowieso nicht um die WM für ihn. Also der Zug ist schon länger abgefahren. Und er ist zum Glück in der Situation, dass ihm bei all diesen Dingen, die ihm passieren, steht er nicht als Fahrer in Frage. Also ich glaube, sein Ruf als Fahrer ist überhaupt nicht gefährdet, weil jeder weiß, dass er einfach durchs Material momentan diese Schwierigkeiten hat. Von daher kann er relativ entspannt, glaube ich, auch den nächsten Rennen entgegenblicken. Und es ist ja eher so, dass man hört, Ferrari, Mercedes könnte ein Thema sein für ihn. Ich weiß nicht genau, was da dahinter steckt, ob da überhaupt dahinter steckt. Der hat ja auch Vertrag bei Red Bull. Aber jedenfalls glaube ich, dass keiner ernsthaft an Max Verstappen zweifelt. ganz anders, die Situation bei Clelio Palmas zum Beispiel, nur der Vollständigkeit halber, jetzt bei dem ja am Samstag dann ein Motor kaputt gegangen ist auch und der dann am Qualifying eigentlich teilnehmen konnte. Wenn du in so einer Situation steckst wie der Palmer, dann ist natürlich blöd, weil der braucht halt jedes Qualifying, um sich als Fahrer irgendwie zu beweisen. Der wurde da um diese Möglichkeit beraubt durch diesen kaputten Motor. Das kann dem Verstappen relativ wurscht. Ich meine, ist ihm natürlich nicht wurscht, weil der würde auch lieber am Podium stehen und Rennen gewinnen, aber da ist nicht die Karriere gefährdet. Das ist der Unterschied zu anderen Fahrern, glaube ich.
Ja, kommen wir doch zu Renault. Ne? Lass uns mal die Renault-Teams ein bisschen abklappern. Ole Waschkau hat natürlich getippt, dass Julian Palmer freitags in die Altstadtmauer fährt. Das hat er gemacht. Da hat er ihm den Tipp mitgegeben. Beim Rennen hat das nicht geklappt. Für Julian Palmer passt natürlich irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Er wird doch immer patziger, er wird doch immer verzweifelter, habe ich fast das Gefühl. Und es ist ja nun mal auch so, dass die Gerüchteküche brodelt. Gibt es da eventuell Fahrer im Hintergrund? So aktuell gibt es da nichts Neues. Ne? Christian, man sagt immer noch, mit Julian Palmer soll es weitergehen. Aber wenn man sieht, Nico Hülkenberg bis zu seinem dummen Fahrfehler, man muss es einfach dumm nennen, was er da gemacht hat, war der auch auf absolutem Punktekurs und hätte es wahrscheinlich auch geschafft, in die Punkte zu fahren, vor dem Haas auf jeden Fall zu landen. Also bei Renault muss man sich leider echt die Frage stellen, wie lange machen wir es noch mit Julian Palmer? Weil das ist nicht gut.
Ja, das ist so. Und wenn man Cyrilla Bitteboul zuhört, dann ist es auch so, dass man sich schon noch im diplomatischen Ton vor ihm stellt, aber die Aussagen gehen ja so in die Richtung, Joe weiß genau, was er zu tun hat, und das kann man schon so interpretieren, glaube ich, wie es der Christian Klien ja auch schon gesagt hat, ein bisschen früher in dieser Show, das hat ein Ablaufdatum, und die Frage ist für mich eigentlich nicht mehr, ob das passiert, sondern nur noch, wann es passiert. Ich weiß jetzt, um ehrlich zu sein, nichts von konkreten Nachfolgekandidaten. Ich weiß nicht, ob da die Fühler schon ausgestreckt sind, ob man vielleicht mal Nico Rosberg schon angerufen hat, keine Ahnung, ob der das dann auch machen würde. Also natürlich totaler Schwachsinn, jetzt glaube ich nicht dran. Aber Julian Palmer kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass wir bis zum Saisonende sehen werden. Die Frage ist natürlich, die haben ja Leute wie Sirotkin da, und Pierre Gasly tummelt sich da irgendwo in diesem Universum rum. Sirotkin kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, Gasly vielleicht schon eher. Aber Ole, Kevin, helft mir mal, wen hätten wir denn so im Angebot? Wir hatten gerade keinen Job und könnte dafür in Frage kommen.
Ich weiß schon, wen Ole nennt.
Wen nenne ich denn?
Pastor Maldonado.
Vielleicht bin ich auch Gasly. Guido van der Garde, ja. Die krasse Legende.
Ja.
Vielleicht nicht auch Gaston Masakane, aber der hat
Thierry Boutsen nicht einen Sohn, der Formel 1 fahren könnte?
Nee. Vielleicht der Sohn von Nigel Mansell oder so. Nee, ich habe da echt keine Ahnung. Also ich glaube wirklich so Gasly oder so, das wäre realistisch, wobei ich kenne die Ergebnisse nicht, aber ich glaube, Gasly macht sich in der Superformula auch nicht so gut. Weiß ich jetzt nicht genau, aber...
Es wäre halt der Franzose, ne?
Ja, genau. Das wäre natürlich sehr passend. Und der Renault, Red Bull, wobei die fahren ja nicht mit Renault-Motoren, das wissen wir ja alle. Es ist schwierig. Ich glaube, man lässt sich da noch so ein bisschen aus Zeit, genau aus dem Grund, weil man will natürlich nicht noch einen Rohrkrepierer da ins Auto setzen, ja? Sondern du willst ja zwei gleich starke Fahrer haben. Und wenn du jetzt jemanden reinbringst, der sich dann doch erstmal eingewöhnen muss, der das Auto nicht kennt, dann wird es vielleicht auch schwierig. Also, und das Supertalent ist gerade auch nicht so krass auf dem Markt. Es wird ja irgendwie was von Giovinazzi auch geredet, dass man den dann irgendwie da hinausleiht von Ferrari. Das kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und andere auch nicht. Also momentan sehe ich da von außen keinen, der da hingehen könnte, wenn ich ganz ehrlich bin.
Mir kommt da gerade jetzt eine Idee, also die hatte ich davor tatsächlich noch nicht, aber Renault und Daimler, da gibt es ja durchaus Anknüpfungspunkte im Automobilsektor, die beiden Konzerne haben. Also das sind nicht nur Konkurrenten auf dem Automobilmarkt. Das heißt, theoretisch wäre einer der Mercedes Junioren irgendwie logisch. Ja, Pascal Wehrlein, ob das bei Sauber die ganz große Perspektive ist, weiß ich
nicht. Das wäre eine Idee, ja.
Ocon, wird man bei Force India einen Teufel tun, den ziehen zu lassen, aber vielleicht wären die beiden auch Kandidaten. Ich weiß es nicht, totale Spekulation, ja, habe ich überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür, aber wäre jetzt grundsätzlich nicht völlig, also würde man das mal wo hören von irgendwem, würde ich nicht den Kopf schütteln drüber.
Mick Schumacher.
Ja, ganz genau. Mick Schumacher bei Renault. Ja, vielleicht auch Carlos Sainz.
Ja, also ja, kommen wir zu Toro Rosso. Ist vielleicht ein guter Übergang. Ja, guter Übergang, Ole. Gut gemacht. Toro Rosso, obwohl, Quatsch, wir müssen noch kurz davor über Nico Hülkenberg sprechen. Wollt ihr noch was dazu sagen oder ist das für euch?
Ja, ich wollte nur sagen, dass das halt, wenn man jetzt über Palmer redet, ja, er hat sich jetzt am Sonntag auch nicht unbedingt mit Ruhe bekleckert. Ja, also, das war wieder Vintage Hülki, würde ich sagen. Also da tut sich eine Chance auf und er nutzt sie nicht. Und vor allen Dingen dann wegen so einem Fehler. Und an der Stelle, das muss man erstmal schaffen. Ja, also das war halt schon, kann passieren, sicher. Aber das war schon nicht so schlau auch. Und da hat er sich ein sehr gutes Ergebnis kaputt gemacht, denke ich.
Christian?
Ja, ich sehe es ganz ähnlich. Also ich glaube, niemand stellt ernsthaft in Frage, dass Nico Hülkenberg sehr schnell Auto fahren kann. Aber irgendwie kriegt das nicht auf die Reihe, wenn sich die Chancen bieten. Da ist er irgendwie nie da. Ja, da passiert immer irgendwas. Das war in Brasilien vor ein paar Jahren, ich glaube 2012, da hätte er das Rennen durchaus sogar gewinnen können mit ein bisschen Glück. Dass dann diese Kollision mit Hamilton passiert. Dann bei Force India gab es ein paar so Rennen, da war es dann immer irgendwie Perez. Und ich weiß nicht, das ist natürlich... Also ich würde jetzt nicht mit Mölke drüber diskutieren wollen persönlich, aber vielleicht ist es auch irgendwie eine Qualität, einfach da zu sein, wenn sich diese Chancen bieten. Vielleicht ist es auch einfach nur Glück, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht zum Beispiel, dass Sergio Perez rein vom Talent her dem Nico überlegen ist. Ich glaube, dass Nico mindestens gleichwertig ist, aber irgendwie bei ihm klappt es halt nie. Und diesmal war es halt echt blöd. Ja, also ich habe, um ehrlich zu sein, ich habe nur gelesen, was er gesagt hat nachher, ich habe ihn nicht gehört, aber ja, das, weißt du, es kann dir in einem anderen Rennen passieren, da bist du 13. und ist wurscht und keiner merkt, diesmal war es halt echt eine ganz, ganz doofe Situation für ihn.
Ist es manchmal auch ein Stück weit Überheblichkeit? Ich habe bei Nico Hülkenberg ein bisschen das Gefühl, dass er überheblich wird, so hin und wieder in seinen Äußerungen und wie er sich gibt. Irgendwie.
Ach ja, er wirkt als Typ jetzt, sagen wir mal so, nicht bescheiden, ja. Aber ob das damit zu tun hat, was dann auf der Rennstrecke passiert, weiß ich nicht. Also ich mag ihn eigentlich auch ganz gern, muss ich sagen, ja, weil er sagt direkt die Sachen so, ja, wie sie sind. Man kann ihn mögen, man muss ihn nicht mögen, aber ob das sich auf der Rennstrecke auswirkt, keine Ahnung. Vielleicht passiert es auch einfach irgendwann, dass er mal so ein Ding halt abstaubt und dann platzt der Knoten und plötzlich läuft alles wie von Zauberhand ganz magisch. Also das kann ich mir auch vorstellen bei ihm.
Ganz magisch läuft bei Toro Rosso diese Saison nichts. Es ist viel Arbeit, die Fahrer da leisten müssen. Das tun sie auch. Der eine durfte es das komplette Rennen übermachen, obwohl es ein bisschen chaotisch angefangen hat für ihn, Carlos Sainz. Er musste Daniel Kiat beim Start ausweichen, rutschte dann einmal rum, zum Glück nicht eingeschlagen für ihn. Für Daniel Kiat war das Rennen nach 9 oder 10 Runden erledigt, Elektrikprobleme beim Russen. Carlos Sainz kämpfte sich heran auf Platz 8. Im Kicktippspiel hatte ich ihn erst auf Platz 8 und habe ich gesagt, ach, Kiat wird 8er, ja, dann habe ich es umgestellt, war natürlich blöd im Nachhinein. Aber trotzdem, Carlos Sainz hat sich richtig gut wieder ins Rennen gebracht und am Ende ein toller 8er Platz für ihn. Aber Christian Toro Rosso tut sich ein bisschen schwer, ne?
Ja, die sind natürlich auch momentan in dieser Phase der Saison auf den Strecken, die ihnen am wenigsten liegen. Also Montreal, Motorpower, Baku ganz ähnlich. Jetzt kommt auch Spielberg, zwar theoretisch das Red Bull Heimspiel, aber von der Streckencharakteristik her mit Sicherheit nichts, was denen auf dem Leib geschneidert ist. Ich glaube, die müssen Österreich noch irgendwie überstehen und dann kommt, wenn ich es richtig im Kopf habe, Budapest, da sollte schon wieder, oder Silverstone noch vorher. Silverstone wird wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig einfach, aber müsste ein bisschen besser werden als Österreich. Budapest könnte Toro Rosso dann wieder sehr, sehr gut aussehen. Also bei denen würde ich es tatsächlich eher auf streckenspezifische Faktoren zurückführen.
Aber Ole muss sagen, Carlos Sainz ist schon ein richtig feiner Fahrer, ne? Also der weiß,
ja, was er tut. Definitiv. Also das Talent stellt auch. Ja. So schlecht ist dann Kiat auch nicht, ne? Das ist immer nur gefühlt so. Wobei, wenn ich mir jetzt diese Saison angucke, zweimal in 2 Punkte geholt, das ist jetzt auch nicht so viel. Ja,
da hat er nicht viel Pech gehabt.
Ja, genau, das kommt natürlich immer dazu. Das vergisst man dann immer, ne? Und Carlos Sainz ist wieder gut dabei. Da habe ich auch dann Stimmen im Internet irgendwie gelesen, die sagen, er bekleckert sich nicht gerade mit Ruhm in dieser Saison und er ist richtig schwach und das wird so nichts mit dem Top-Team. Finde ich gar nicht, ehrlich gesagt. Weil ich finde, aus den Möglichkeiten, die Toro Rosso hat, holt Carlos Sainz immer noch das Beste raus und Toro Rosso ist gerade mal 4 Punkte hinter Williams in der WM. Also da würde ich gar nicht mal so sehr davon sprechen, dass es da bei denen nicht so gut läuft. Im letzten Jahr lief es gefühlt besser. Da hatte man aber auch noch den Vorjahres-Ferrari-Motor im Heck, weswegen man die Leistung dann natürlich nochmal höher einschätzt. Und ich denke, dass da von denen noch was kommen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jetzt in der Konstrukteurs-WM noch groß bewegen werden. Aber ich denke, dass Toro Rosso wird wieder eine grundsolide Saison fahren und ich denke auch, dass Carlos Sainz dieser Saison und diesem Team auch weiterhin seinen Stempel aufdrücken wird und wieder hervorragende Leistung zeigen können wird. Und ich hoffe für ihn, dass er vielleicht sogar mal aufs Podest fährt. Das wäre ja auch für Toro Rosso jetzt nicht so schlecht.
Das stimmt. Lange überfällig, dass ein Toro Rosso immer wieder auf dem Podium stand. Ich glaube, das letzte war wirklich Sebastian Vettel, ne?
Ja, das einzige Mal auch.
Aber
Scott Speed hat es nie geschafft.
Nein. So, wir machen eine kurze Pause, dann sprechen wir über McLaren Honda. Und diesmal gibt es wirklich nichts Schlechtes zu berichten. Das ist schön, das freut uns, vor allem für Fernando Alonso. Bleibt also dran bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll und Ole Waschkau blicken zurück auf den großen Preis von Aserbaidschan in der Hauptstadt in Baku. Groß aufgefahren wurde da ja alles prunkvoll. Der Ministerpräsident schlenderte mit seiner Begleitung durch die Gassen. Viele Prominente waren da. Mariah Carey unter anderem hat sich natürlich als große Expertin bewiesen, was die Formel 1 anging. Aber wir müssen mal den Hut ziehen, und zwar vor Kevin Magnussen. Das war wirklich eine der großen Überraschungen dieses Rennens, finde ich ganz persönlich, was der aus dem Haas rausgeholt hat. Und ich habe es euch vor dem Rennen noch gesagt, achtet mir auf den Haas. Ich habe natürlich eigentlich eher Romain Grosjean da gesehen, aber der hatte das ganze Wochenende mit Bremsproblemen zu kämpfen. Also der tat mir sogar schon ein bisschen leid, obwohl sein Gefluche mir halt nach wie vor auch ein bisschen auf den Geist geht. Aber Kevin Magnussen, ein ruhiges Rennen gefahren, konzentriert geblieben, ähnlich wie Lance Stroll, nur halt nicht so weit vorne und sah kurzzeitig auch so aus, dass er auf Podiumskurs ist, war natürlich nicht möglich bei der Konkurrenz, die von hinten kam. Aber Ole, Kevin Magnussen für mich mit Lance Stroll der Fahrer des Rennens.
Ja, neben Valtteri Bottas, das darf man nicht vergessen. Aber zu dem kommen wir vielleicht gleich noch.
Ja.
Ich war auch überrascht. Also ich hätte mir auch das Podium Ricardo Stroll Magnussen gewünscht, das wäre super gewesen.
Das wäre aber
was gewesen, oder? Hätte ich mega gefeiert. Ja. Aber Kevin Magnussen, muss man sagen, erholt sich auch so gefühlt. Letztes Jahr war es ja nicht so gut. So und aber dieses Jahr, Haas punktet relativ konstant mit beiden Fahrern. Und das ist ja zum Beispiel etwas, und das ist auch der Grund, warum sie vor Renault in der Konstrukteurs-WM liegen. Und ich denke, das wird so weitergehen. Also Haas scheint sich so langsam zu etablieren, wenn sie denn auch mal die Bremsen in den Griff bekommen, was nicht unbedingt der Fall ist. Aber Kevin Magnussen, wirklich, wirklich ein gutes Rennen, bin ich erstaunt. Also auch wirklich, dass er vielleicht jetzt endlich so ein bisschen die Kurve kriegt und jetzt vielleicht dann ein bisschen noch mehr rausholen kann als jetzt in den vergangenen Jahren, wo er ja auch nicht gerade immer, ja, wo er sich mit Glück irgendwie in der Formel 1 gehalten hat. Also bin ich gespannt, was er die restliche Saison noch machen wird. Zu Romain Grosjean muss man natürlich noch sagen, ich glaube, der sieht so ein bisschen seine Fälle davon schwimmen, weil der hat sich ein bisschen was anderes erhofft und das leidige Thema mit den Bremsen ist halt auch wirklich nervig. Ja? Weil seitdem die in der Formel 1 sind, haben sie eigentlich Bremsprobleme. Da braucht man nur Esteban Gutierrez fragen. Und das geht ja immer so weiter und das ist ja an beiden Autos auch regelmäßig der Fall. Und da sollte man doch langsam mal irgendwie die Kurve kriegen, sodass die meinen Fahrer dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr aus dem Auto rausholen können.
Christian, ist das bei Kevin Magnussen auch so ein bisschen das Glück des Tüchtigen? Ich meine, von ihm hört man nicht so viel. Gut, bei ihm passiert auch nicht so viel Negatives wie bei Romain Grosjean an so einem Rennwochenende. Aber Kevin Magnussen macht ruhig seine Arbeit. Wirkt dabei für mich auch so, dass er weiß, dass er mit Romain Grosjean einen Gegner im Team hat, der ja durchaus auch mehr Formel-1-Erfahrung mitbringt. Aber an diesem Wochenende hat er sich selbst mal belohnt und am Ende einen guten 7. Platz rausgefahren.
Ja, das war eine gute, solide Leistung. Es war jetzt in meinen Augen auch nicht die Fahrt eines zukünftigen Weltmeisters.
Nein,
aber es war ganz gut. Grosjean hat am Samstagnachmittag 10 Minuten lang mit den Medien gesprochen und ich habe das auch gehört. Und der war wirklich verzweifelt. Also es gab Wochenenden, wo der mit diesen Bremsen nicht so gut zurechtkam, aber irgendwie hat es dann doch zumindest so wie Magnussen handeln können. Diesmal hat er tatsächlich gesagt, wenn sich das Auto so verhält, wie es hier tut, dann kann ich halt überhaupt gar nicht damit umgehen. Und was er gesagt hat, war wörtlich am Lost. Also da war er auch relativ selbstkritisch mit sich und hat sich so ein bisschen an die eigene Nase gefasst, dass er das halt nicht so gut hinbekommen hat wie Kevin Magnussen. Ich glaube, da wird er dran arbeiten oder das versuchen zumindest. Ich glaube, Grosjean war nicht ein richtiger Gradmesser für Kevin Magnussen an diesem Wochenende. Deswegen auch ein bisschen schwierig, die Speed-Performance von Kevin Magnussen zu bewerten. Aber ja, er hat keinen großen Bock geschossen, das abgeholt, was abzuholen war. Am Schluss ist er natürlich zurückgefallen, da könnte man jetzt theoretisch drüber meckern. Ich glaube, praktisch war es so, dass du auf diesen Windschattengraden einfach mit dem Haas und mit dem Ferrari keine Chance hast, da halt einen Bottas hinter dir zu halten oder die Williams oder so.
Ja, aber trotzdem, am Ende bleibt da ein richtig gutes Ergebnis stehen, auf dem man aufbauen kann. Neues von McLaren Honda, eine unserer Lieblingsrubriken. Normalerweise immer Grund für Spielspaß und Freude unsererseits, aber diesmal muss man sagen, nichts schiefgelaufen. Ja, es ist Punkte. Es gibt Punkte für McLaren Honda. Platz 9 für Fernando Alonso. Er sagte ja sogar noch während des Rennens, Mensch, wir hätten gewinnen können. Ja, das bleibt nach wie vor in den Sternen stehen. Trotzdem muss man sagen, endlich konnte sich Fernando Alonso mal belohnen, ne, Ole?
Ja, also wurde auch wirklich höchste Zeit. Also ich habe ja schon gedacht, er fällt wieder aus, ne? Also,
das habe ich auch gedacht.
Weil es wär so passend gewesen, so 3 Runden vor Schluss oder so. Aber tatsächlich nicht. Also der Honda hält ein ganzes Rennen lang. Und wir haben ja auch diese Statistik gelesen, dass der Honda, also McLaren, mehr Runden gefahren hat als Red Bull. Ja? Mag man sich gar nicht vorstellen. Aber
beide haben gehalten.
Ja, ja. Also ja, das ist ja gut, Stoffel van Dorn wieder irgendwo nichts, aber beide sind ins Ziel gekommen. Also muss man mal hoch anerkennen und vielleicht geht es jetzt endlich aufwärts, weil sie haben jetzt endlich die ersten Punkte geholt und Fernando Alonso hat ja recht, wenn er sagt, wir hätten das Rennen gewinnen können mit einem anderen Motor. Denn man hat auch hier wieder gesehen auf der Langgeraden, der Honda ist wirklich einfach viel zu langsam. Ich glaube, es waren 30 km/h Unterschied. Ist fast wie in den 80ern oder 70ern. Jetzt mal angenommen, der hätte jetzt eine bessere Topspeed-Performance, dann hätte er locker um Podium mitkämpfen können, denke ich, oder zumindest weiter vorne. Aber so war das auch wieder ein tolles Rennen von Fernando Alonso und ich hoffe wirklich, dass es jetzt endlich aufwärts geht. Ich hätte mir gewünscht, er steht auf dem Podium, das wäre sehr, sehr lustig gewesen, aber vielleicht kommt das ja noch. Also, wenn der Honda hält, dann sind ja auch, denke ich mal, immer Punkte drin, zumindest für Alonso.
Christian, am Wochenende wurden wieder Stimmen laut, dass diese Ehe zwischen McLaren und Honda tatsächlich dem Ende entgegengeht. Ja, also das diskutieren wir ja auch ständig hier in der Sendung. Ich glaube, das wird auch die ganze Saison uns begleiten. Gibt es da neue Erkenntnisse eurerseits?
Nicht wirklich. Also ich glaube nach wie vor, dass man sich das sehr, sehr ernsthaft überlegt. Das Einzige, was ich vielleicht an Neuigkeiten dazu beitragen kann, ich finde, es gab einen sehr, sehr interessanten Kommentar von Eric Bullier am Wochenende, der gesagt hat, es ist für die auch vorstellbar unter gewissen Umständen, dass die einfach sozusagen eine Pause einlegen, in dieser Partnerschaft zu einem anderen Motorenhersteller gehen, einfach um Schadensbegrenzung zu machen und wenn Honda dann wieder fit ist, ja, dann machen wir halt weiter. Für mich sehr schwer vorstellbar, sowas zu tun, also auch vertraglich, wie das zu regeln ist und Honda wird ja auch sehr, sehr schlecht aussehen bei so einer Nummer, aber dass jemand wie Eric Bullier das sagt, zeigt zumindest eins, dass die wirklich in alle Richtungen denken momentan, glaube ich. Interessant fand ich weil wir gerade bei Neues von McLaren Honda sind, einen anderen Kommentar am Wochenende, den habe ich zuerst gar nicht so interpretiert, nämlich Alonso hat gesagt, am Samstag, glaube ich, oder am Freitag, am Samstag muss es gewesen sein, das war das beste Wochenende bisher. Und erst im Nachhinein wurde mir klar durch die Interpretation des englischen Journalisten, wie er das denn gemeint haben könnte, weil ja auch Flavio Briatore in Baku war, der da unmittelbar neben der Rennstrecke einen seiner Billionaire-Clubs stehen hat und wahrscheinlich deswegen. Es war ja auch Flavio Briatore, der eingetütet hat für Alonso, dass er Botschafter wird für die Rennstrecke in Baku oder fürs Land Aserbaidschan. Vielleicht hat Alonso damit gemeint, und das ist natürlich auch wieder sehr spekulativ, dass das beste Wochenende war, weil sich irgendwas, was seine Zukunft betrifft, tut. natürlich sehr spekulativ, aber who knows? Also wir wissen, dass Flavio Briatore sich mit Nick Lauda getroffen hat. Die kennen sich ja auch schon lange. Das muss überhaupt nichts heißen in Richtung Mercedes, weil Mercedes macht die Tür ja auch so klar zu, dass es, glaube ich, gar nicht mehr eindeutiger gehen könnte öffentlich. Also Toto Wolff tut das zumindest. Aber ich weiß nicht, vielleicht bewegt sich irgendwas. Vielleicht Renault, vielleicht ist Ferrari nicht so dicht, wie wir glauben, für Fernando Alonso. Irgendwas ist im Busch und ich glaube, in den nächsten Wochen werden wir, bin mir fast sicher, werden wir bei Alonso und Honda ein bisschen konkretere Hinweise bekommen, wo die Reise hingeht.
Ich mache jetzt mal eine wilde Spekulation auf. Zum Ende der Saison verlässt Kimi Räikkönen Ferrari, Sergio Perez wechselt zu Ferrari und Fernando Alonso übernimmt bei Force India.
Die heißen dann nicht mehr Force India, Kevin.
Ja, die heißen dann eben Force Alonso, weiß ich auch nicht. Nee, was wäre denn mit Fernando Alonso in dem Team? Ich meine, das könnte ja Mercedes auch theoretisch einfädeln.
Weißt du, was mir auch aufgefallen ist am Wochenende? Da hat mich auch ein Kollege drauf gebracht. Ich habe das im ersten Moment nicht selbst erkannt, aber stimmt. Toto Wolff hat sich, oder generell die Mercedes-Führungsriege hat sich sehr zurückgehalten, sich negativ über Sebastian Vettel zu äußern. Und vielleicht hat man da auch den Gedanken gehabt, ja, wer weiß, vielleicht fährt der Sebastian eines Tages zumindest irgendwann mal für uns. Ich glaube tatsächlich, dass man sich da das Verhältnis nicht verbrennen möchte.
Ja, gut, da hat jetzt Vettel nicht so viel Positives für getan dieses Wochenende.
Ja, gut, nee, aber das ging ja eher gegen Hamilton als gegen
Ja, sicher, Marke Mercedes. Das ist natürlich, man sollte, glaube ich, nie irgendwas ausschließen. Ja, das kann natürlich sein, dass sich da was getan hat. Die Frage ist halt dann was, ne? Und um nochmal auf Rick Puglia zu kommen, der hat ja auch in dem Interview gesagt, ja, schön, dass wir jetzt Punkte geholt haben, aber ist mir eigentlich auch egal, weil das Auto ist immer noch scheiße und der Honda. Ist wahrscheinlich so auch die Stimmung. Mein Tipp, jetzt ganz, ganz vage, ist, ich sag, vielleicht geht Fernando Alonso auch zu Red Bull.
Wenn Ricardo also zu Ferrari Fall, geht, natürlich. Auf jeden Fall ist die Sache nicht so klar, wie wir das glauben. Weil würdest du mich jetzt fragen, sage ich auch, Red Bull ist dicht, Mercedes ist dicht, Ferrari kann nur Kimi Räikkönen wackeln. Das wäre so die Sicht von außen da drauf. Aber Alonso hat ja auch gesagt am Wochenende, da wird sich mehr bewegen, als ihr glaubt. Ja, jetzt hört der Kimi auch vielleicht auf zum Jahresende. Weil Kimi sagt ja auch schon, er weiß schon, was er tut. Er sagt noch nicht, was er tut, aber er sagt, er weiß es schon.
Ja, aber eigentlich, dass er aufhört, ne? Also
wahrscheinlich, glaube ich auch.
So, sonst könnte man dann ja sagen, ich höre nicht auf. Ja, mach weiter.
Genau. Und dann hat auch Vettel ja noch keinen Vertrag für nächstes Jahr. Schwer vorstellbar natürlich, dass der jetzt momentan von Ferrari weggeht. Aber wer hätte denn geglaubt, dass Nico Rosberg seine Karriere beendet? Also die Formel 1 ist da immer wieder für Überraschungen gut. Und vielleicht hat Alonso tatsächlich, irgendwie habe ich so ein Bauchgefühl, Alonso sagt ja immer, er geht nur irgendwo hin, was eine sichere Nummer für ihn ist. Und sichere Nummern gibt es eigentlich nur drei momentan. Das sind eben Mercedes, Red Bull und Ferrari. Und da kann ich ihn mir tatsächlich am ehesten bei Ferrari wieder vorstellen.
Das große Beben. Ich glaube, es steht an. Ich glaube ja auch nach wie vor, dass wenn Lewis Hamilton Weltmeister wird, dass er die Karriere beendet.
Das würde ich nicht ausschließen.
Also ich glaube, er möchte diesen Rosberg-Abschied jetzt auch nochmal nachmachen. Alles das, was Nico macht, mache ich auch.
Ja, und er muss ja Formel E fahren.
Genau. So. gut, einen Take haben wir noch, Leute. Und dann sprechen wir über die beiden, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, viel. Und zwar, wie Ole es gerade auch schon sagte, zwei ganz wichtige Fahrer bei diesem Rennen. Valtteri Bottas und natürlich Lance Stroll. Also bleibt dran. Einmal kommen wir noch wieder hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt. meinsportradio.de Goes Snooker mit Andreas und Sven. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich hier zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Es begrüßen euch, wie schon die ganze Sendung über Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll von motorsporttotal.com, formel1.de, der Chefredakteur dort und natürlich Ole Waschkau. Und wir sprechen noch zum Abschluss über zwei Fahrer, die wirklich ein tolles Rennen abgeliefert haben. Und beim einen muss ich eine kritische Frage stellen, Christian. Valtteri Bottas, er wurde Zweiter, Fotofinish mit Lance Stroll. Warum dieses Fotofinish zustande kam, da müssen wir nochmal drüber sprechen gleich. Aber diese Geschichte mit dem Einrunden, ne? Da muss man, also das ist ja schon, wo ich mich manchmal so ein bisschen frage, ist das nicht auch unfair, wenn er dieses ganze Einrunden, aber das habe ich mich schon bei mehreren Rennen gefragt, aber jetzt ist es natürlich nochmal ein bisschen offensichtlicher geworden, weil Bottas am Ende Zweiter geworden ist. Und er hat sich ja vorkämpfen müssen davor. Ohne dieses Einrunden wäre er nicht Zweiter geworden.
Ja, ganz klar, da hätte er überhaupt gar keine Chance mehr gehabt auf ein Ergebnis in dieser Größenordnung. Der Gedanke, warum man dieses Einrunden eingeführt hat, damals war einfach der, dass wir früher das Problem hatten bei Safety-Car-Phasen und Freigaben, wenn es schon ein bisschen weiter fortgeschritten war im Rennen, dass zwischen dem ersten und dem zweiten dann schon mal drei überrundete Fahrzeuge dazwischen waren, was natürlich für die Dramaturgie des Rennens nicht so prickelnd war. Das war der Hintergrund, warum man das damals so gemacht hat. Sportlich fair, ich weiß es nicht, natürlich war er schon raus aus dem Rennen, gehört halt irgendwie dazu, ja. Ich erinnere mich auch noch so in den 90er Jahren, als das Safety Car dann irgendwie auf die Bühne kam und auch wirklich regelmäßiger Gast war, dass man auch immer wieder gesagt hat, das Safety Car ist eigentlich unfair, weil da fährt sich einer am Vorsprung raus und der ist dann mit einem Schlag weg. Da kräht heute eigentlich kein Haar mehr danach. Vielleicht werden wir das mit den Überrundungen irgendwann mal auch so betrachten. Aber wie dem auch sei, Valtteri Bottas hat eigentlich alles richtig gemacht in diesem Rennen. Die Kollision mit Kimi Räikkönen war in meinen Augen auch unglücklich. Also wenn man die Schuld ein bisschen verschieben muss in eine Richtung, dann muss man sie natürlich in die Richtung Bottas verschieben, meiner Meinung nach, weil er ist halt innen über diesen Randstein gefahren, hat dann abgehoben, war kurz einen Moment manövrierunfähig und das hat halt dazu geführt, dass er im Kimi reingefahren ist. Wäre da kein Randstein gewesen, wäre wahrscheinlich alles gut ausgegangen. Also ganz unglücklich für mich ein Rennzwischenfall. Die FIA hat es auch nicht geahndet, glaube ich, in keiner Form. Ich kann mich jetzt zumindest an kein Dokument erinnern. Ja, super Rennen gefahren zum Schluss dann. Was ich mich frage, hätte der Stroll dieses Überholtwerden auf der Linie noch irgendwie verhindern können oder ging da nichts mehr mit Windschatten und DRS? Hat Bottas dann wahrscheinlich mutmaßlich natürlich alles aufgedreht, was irgendwie aufzudrehen geht? Da konnte Williams vielleicht nichts mehr entgegensetzen. Mein erster Reflex- und Instinktgedanke war, das hat der Stroll jetzt irgendwie verpennt. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es so war, dass Bottas einfach mit DRS und mit diesem berühmten Quali-Modus der Mercedes ja auf ganz kurze Zeiträume gehen kann, dass er da einfach so viel Überschüsse noch erarbeitet hatte, dass der Stroll tatsächlich machtlos war auf den letzten Metern.
Ja, trotzdem muss man einfach mal neidlos anerkennen, was Valtteri Bottas, Ole, da aufgefressen hat an Zeit und an Abstand, den er weggeknabbert hat. Also es war ja kein Wegknabbern, das war ja reiner Kalmund-esk Auffressen des Tellers. Ja, und dann am Ende dann noch so vorbeizuziehen, boah, das war schon eine starke Leistung. Und wenn man mal auf den WM-Stand guckt, ne, der ist nur 18 Punkte hinter Lewis Hamilton. Also, und er punktet konstant. Er punktet konstant. Das könnte vielleicht der lachende Dritte werden.
Ja, ist halt Finne. Ne? Ja. Das liegt an der Nation einfach, ne?
Ich der bleibt cool und kommt dann irgendwie ran, ne?
Ganz genau. Außer JJ Lechtor vielleicht. Aber wirklich erstaunliches Rennen von Valtteri Bottas, muss ich sagen. Gut, das mit dem Safety Car hat ihm sicherlich geholfen, aber klar. Ricardo hat es auch geholfen, dass da die beiden hier vor ihm da eine Strafe bekommen haben, beziehungsweise da was nicht gehalten hat. Also darüber kann man eigentlich schlecht reden. Aber dann hat er ja sukzessive aufgeholt und dann ist ja Lance Stroll auch wirklich immer näher gekommen. Das hat man ja auch gesehen, ja. Und da hat sich diese Qualität, die diese Strecke dann ja doch ein bisschen hat, dann wieder ausgezeichnet, nämlich, dass es diese lange Gerade gibt und dass da eben auch in der letzten Runde noch was möglich ist, ja. Und man stellt sich vor, da wird es um den Sieg gehen. Das wäre ja Wahnsinn gewesen, ja.
Ja.
Und letztendlich, ja, hat man dann aber auch gesehen, wie gut der Ferrari ist und der Mercedes. Denn nicht nur Valtteri Bottas hat ja wirklich noch was rausgeholt, sondern auch die anderen beiden. Und da hat man mal wirklich gesehen, wie gut diese beiden Autos sind, ja, und wie viel da noch möglich ist, auch wenn man Rückstand hat, ja, weil Vettel und Hamilton sind ja auch noch weit nach vorne gefahren eigentlich dann wieder. Und letztendlich hat sich Valtteri Bottas belohnt und er hamstert seine Punkte. Und ich denke, da wird vielleicht auch nochmal ein Sieg herausspringen dieses Jahr. Und ja, Hamilton muss sich das ein bisschen, muss nicht unbedingt nach hinten gucken, aber muss schon so ein bisschen aufpassen. Und Valtteri Bottas ist ein bisschen wie Nico Rosberg.
Ja, kommen wir zu Williams. Lance Stroll auf Platz 3, der 18-jährige Kanadier, der jüngste Podestplatzierte in seiner Rookie-Saison, in seiner ersten Saison in der Formel 1. Vor zwei Wochen, Christian, haben wir darüber gesprochen, ist der Knoten bei Lance Stroll geplatzt, was Punkte angeht. Jetzt ist der Knoten geplatzt, was das Podium angeht. Also ich glaube, das ist ein Rennen, das konnte er sich gar nicht erträumen. Er hatte super viel Glück und man muss sagen, er hat es richtig klug zu Ende gefahren.
Ja, genau, das bringt's gut auf den Punkt, weil ich glaube, er hat tatsächlich sehr, sehr viel Glück gehabt bis zu dem Zeitpunkt dieses letzten Restarts, also dass er überhaupt in diese Position gekommen ist. Da hat er schon ein bisschen dazu beigetragen, aber das war auch ein wenig Glück. Er hat das Wochenende davor auch zum ersten Mal wirklich einigermaßen auf Augenhöhe mit Massa gewesen, sogar schneller im Qualifying. Das ist für mich die größere Tat eigentlich als das Podium, weil das ist halt glücklich zustande gekommen. Aber er hat dann in diesen letzten Runden, und das waren ja doch einige, ich weiß nicht genau wie viele, wahrscheinlich annähernd 20, 15, ich weiß nicht genau, hat er echt keinen Fuß falsch gesetzt. Also er hat irgendwann mal gesagt in einem Interview danach, er hat schon so 2-3 Mal die Mauer ein bisschen gestreift, was aber auch zeigt, dass er da jetzt nicht geschlafen hat und einfach langsam rumgebummelt ist, sondern dass er schon Tempo gemacht hat. Aber er hat es halt nicht weggeworfen. Und ich fand dann auch interessant, er wurde von Williams am Boxenfunk beruhigt, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du da so jung bist und alles läuft schief eigentlich die ganze Saison lang und dann kannst du plötzlich, fährst du ja fast um einen Grand Prix-Sieg. Also der war ja auch von Ricciardo nicht so weit weg. Das ist nervlich schon eine Belastung für den gewesen. Aber das hat er echt super gut gemanagt. Und eins möchte ich noch loswerden. Ich habe ja am Saisonbeginn gesagt, großer Prophet, Lance Stroll wird gemessen an den Erwartungen die Überraschung der Saison werden. Ich dachte die ganzen letzten Wochen jetzt immer schon, hättest du mal die Klappe gehalten. Weil das war echt nicht absehbar, dass das jetzt in Baku so gut geht. Aber es scheint tatsächlich bei ihm so zu sein, dass Kanada, obwohl ja auch das sehr glücklich war oder keine Glanztat war, dass er da in die Punkte gefahren ist, hat wohl irgendwie einen Knoten gelöst. Also ich glaube, da geht es tatsächlich auch um was Psychologisches, weil das Wochenende in Baku war astrein von vorne bis hinten. Also es war zum ersten Mal tatsächlich so, dass er nicht in jedem Training gnadenlos von der Masse abgewatscht wird, sondern der war annähernd auf gleichem Level. Hat natürlich auch sich, das weiß ich gar nicht, ob alle mitbekommen haben, aber hat sich auch beim Test in Austin vorbereitet. Ich tippe mal, das hat sein Papa bezahlt und nicht das Williams-Team. Klar, der hat die besten Voraussetzungen, weil der kann halt trainieren bis zum Abwinken. Es wird wahrscheinlich nicht jeder Vater irgendwie mal eben so einen Test in Austin zahlen können. Mit einem 2 Jahre alten Auto, muss man dazu sagen, also nicht mit dem aktuellen, das wäre ja nicht erlaubt. Aber hat es dann jetzt tatsächlich mal umgesetzt und einen richtig, richtig guten Job gemacht. Und ich glaube, dass Lance Stroll jetzt vielleicht mit großer Verspätung doch noch das wird, was ich mir am Anfang der Saison eigentlich von ihm erwartet habe, nämlich dass er gemessen an den sehr niedrigen Erwartungen einige positiv überraschen wird. Also ich glaube nicht, dass er plötzlich Massa in Grund und Boden fahren kann und ich glaube auch nicht, dass er jetzt regelmäßig auf dem Podium stehen wird, aber ich glaube, dass er so diesen Job machen wird, wie er in Baku in den Trainings gemacht hat. Der wird Massa dann und wann mal ärgern können, einigermaßen auf Level mit dem Fahren. Das kann ich mir jetzt gut vorstellen. Er hat immer wieder ja auch über die Reifen gesprochen in diesen Rennen, wo es nicht so gut gelaufen ist. Er hat gesagt, da tue ich mich so schwer damit, das in den Griff zu bekommen, dieses Warm-up der Reifen, die nicht so schnell zu verschleißen, einfach dieses ganze Handling der Pirellis. Irgendwo ist da jetzt ein Knoten geplatzt und er scheint die Dinge jetzt mit einem Schlag alle in den Griff zu bekommen.
Ja, Christian Wieting hat das auf unserer Facebook-Seite auch so gesagt. Sensationell, hat er einfach nur in Großbuchstaben zu Lance Stroll geschrieben. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Das war wirklich ein tolles Wochenende für ihn. Helen Klabunde, auch bei Facebook, schrieb, schade für Massa unter anderem. Ja, sie hat noch andere Fahrer genannt, aber Massa ist auch so eine sehr bittere Figur des Rennens gewesen, Ole. Ne? Also auch in aussichtsreicher Position gewesen und dann geht ihm die Karre kaputt.
Ja. Ich habe ja letzte Ausgabe Massa ja auf 3 getippt.
Ja, das wäre fast zu weit gewesen.
Hat mich schon gefreut, ja. Wobei, als er dann auf 2 lag, da habe ich mich ja nicht mehr gefreut, weil er dachte, ich gewinnt dann durch die Strafen. Das ja durchaus hätte sein können, ne? Also darf man nicht vergessen. Hat dann nicht geklappt, aber Lance Stroll hat dann die Kohle aus dem Feuer geholt. Und man muss auch sagen, Lance Stroll das ganze Wochenende gut, ja? Also war jetzt nicht nur pures Glück. Und er hat das dann wirklich gut gefahren und hat jetzt endlich auch mal sein Talent wirklich gezeigt und auch zu Recht. Und ja, die Kritiker verstummen lassen, ja? Auch wenn Papa natürlich dann wahrscheinlich den Test in Austin bezahlt hat, ja. Aber gut, die Möglichkeit musst du haben, ja. Bin ein großer Fan seines Vaters, also wie er aussieht. Muss ich sagen, super Typ. Kommt für mich an Chase Carey ran. und, wirklich verdientes Podium. Schade, dass er den zweiten Platz nicht hätte halten können. Aber es wird ihm wahrscheinlich letztendlich auch egal sein. Und, wirklich, wirklich bemerkenswert und ich bin jetzt auf Österreich gespannt, weil da war Williams ja nie so schlecht.
Schönes Schlusswort, Ole. 2 Stunden Starting Grid liegen hinter uns. Wir freuen uns jetzt schon auf Österreich. Nächste Woche dann natürlich hier auf meinsportradio.de präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Die Vorschau auf den großen Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Dann wird natürlich Christian Nimmervoll ja live an der Strecke sein. Ne? Wir freuen uns darauf ja auch schon von dir Live-Eindrücke zu bekommen. Wir blicken noch kurz auf unser Tippspiel kicktipp.com/startinggridmsr oder einfach auf meinsportradio.de oben auf Aktionen dann auf das Formel 1 Tippspiel. Es gibt am Ende der Saison zwei Karten für das Grand Prix-Wochenende in Ungarn 2018 zu gewinnen, für den ersten. Und das ist jetzt Stand nach dem großen Preis von Aserbaidschan Marcel Becker mit 292 Punkten. Der Tagessieger des Rennens in Aserbaidschan ist aber André K. Herzlichen Glückwunsch an dich, 47 Punkte insgesamt. Für Ole steht aktuell der vierte Platz auf dem Tableau, ich bin Achter. Ja, und Christian Nimmervoll hat immer verpennt zu tippen, aber das kennen wir ja schon. Es bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns freuen darauf, dass ihr uns Feedback gebt, dass ihr uns bei iTunes abonniert, uns 5 Sterne hinterlasst, uns bei Facebook liked, uns bei Twitter folgt. Einfach alles machen. Hashtag StartingGridMSR und dann eure Fragen und Kommentare natürlich immer auch unter die Kommentare oder unter dem Podcast auf meinsportradio.de postet, damit wir ja unsere Sendung so schön wie möglich für euch gestalten können. Mein Name ist Kevin Scheuren, ich bin raus. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Chefredakteur von motorsporttotal.com, Formel1.de, Christian Nimmervoll.
Bitte, mir fällt die Hand schon ab. Ich muss nächstes Mal ein Headset nehmen.
Das solltest du vielleicht wirklich machen. Aber nächstes Mal auch wieder nur eine Stunde, Freunde. Und das letzte Wort gebührt wie immer Ole Waschkau.
Ja, es war mir wie immer eine Freude dabei zu sein in dieser speziellen Spezialausgabe. Ja, ich denke, wir haben auch alles gut abgehandelt, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Und wir hören uns zum Grand Prix in Österreich. Christian Nimmervolls Heim Grand Prix hier wieder und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.